Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister für Arbeit und Soziales, Herrn Hubertus Heil, sowie den Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, Herrn Wolfgang Schmidt, benannt. Sie haben nun nacheinander die Gelegenheit, Ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Herr Hubertus Heil, bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Gelegenheit nutzen, aus Sicht des Arbeits- und Sozialministers in der aktuellen Situation, in diesen stürmischen Zeiten, in den Zeiten, in denen es eine Minderheitsregierung gibt, noch einmal dafür zu werben, dass wir jetzt, wo der Neuwahltermin stattfindet, tatsächlich im Interesse der arbeitenden Menschen nicht die großen Reformen hinkriegen, die wir uns noch vorgenommen hatten, aber zu ganz praktischen Lösungen zu kommen, in denen ich den Eindruck habe, und wir als Bundesregierung auch, dass bei näherer Betrachtung es auch Mehrheiten in diesem Bundestag gibt. Und es sind folgende Themen, die uns wichtig sind. Wir alle wissen, dass in der aktuellen Situation, vor allen Dingen im produzierenden Gewerbe, in der Industrie, es wichtig ist, Arbeitsplätze zu sichern, indem wir etwa die Netzentgelte deckeln. Ich glaube, da wäre ein Konsens möglich, für den ich werben will, noch in diesem Jahr. Und da beißt sich auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn wir da tatsächlich zur Planungssicherheit für unser produzierendes Gewerbe kommen, für die mittelständischen und für die großen Unternehmen. Zweitens die Frage, was wir tun können, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor allen Dingen der arbeitenden Mitte Entlastung erfahren. Deshalb ist der Abbau der kalten Progression im Bereich der Steuern etwas, was wichtig ist, damit Arbeit sich lohnt und damit Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Das gilt übrigens auch für die Anpassung des Kindergeldes zum 1.1. Denn es geht auch um arbeitende Familien, die Unterstützung in diesem Bereich für ihre Kinder brauchen. Und auch das Deutschlandticket, meine Damen und Herren, hat mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu tun, wenn ich zum Beispiel an Pendler denke, die zur Arbeit müssen an dieser Stelle. Ich weiß, dass dazu Gespräche notwendig sind. Und ich will für meinen Bereich anbieten, für das, was der Kanzler vorhin in der Regierungserklärung auch gesagt hat, dass wir als Ministerium zu solchen Gesprächen auch zur Verfügung stehen, damit wir das tun, was notwendig ist zum 1.1. in dieser besonderen Situation. Dann ist Wahlkampf und dann wird es um viele Themen geben, die wir nicht mehr geschafft haben. Und ich will an einer Stelle sagen, dass ich außerordentlich bedauere, dass es nicht gelungen ist, im Bereich der Rentenpolitik, nachdem wir ein erstes Rentenpaket in dieser Koalition beschlossen haben, mit vielen Verbesserungen, das Rentenpaket 2 bisher im Bundestag abzuschließen. Und ich bin kein Illusionskünstler, ich rechne auch nicht mehr damit, dass das in kürzerer Frist gelingt. Es bleibt trotzdem wichtig, dass wir das Rentenniveau dauerhaft sichern, auch über diese Legislaturperiode hinaus. Da entsteht 2025 noch kein Schaden. Aber jenseits von 2026 geht es schon um stabile Renten, um ein stabiles Rentenniveau, weil sonst die Renten der zukünftigen Rentnerinnen und Rentner und der heutigen im Vergleich zur arbeitenden Bevölkerung sinken werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig, dass wir das machen. Und ich will an dieser Stelle einmal sagen, ich werbe auch dafür, dass wir uns das ernsthaft vornehmen. Wir haben unter gemeinsamer Federführung des früheren Finanzministers Christian Lindner und mir, und Christian Lindner nannte das Paket ausverhandelt, es leider nicht geschafft, weil es nicht auf die Tagesordnung gesetzt wurde für eine zweite, dritte Lesung, das jetzt abzuschließen. Aber das ist etwas, worüber die Bürgerinnen und Bürger jetzt in demokratischen Wahlen auch zu entscheiden haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Das Wort für den zweiten einleitenden Bericht hat nun der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, Herr Wolfgang Schmidt.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, heute ist ja viel über Bilanzen und Ausblicke geredet worden. Ich werde natürlich ein bisschen was hinzufügen aus der Sicht der Regierung insgesamt. Die unabhängige Bertelsmann Stiftung hat zur Halbzeit, also vor etwas über einem Jahr, Bilanz gezogen und gesagt, dass diese jetzt nicht mehr vollständig vorhandene Regierung so viele Vorhaben, die nannten das Versprechen, im Koalitionsvertrag gemacht habe, wie keine Regierung zuvor. Und sie haben festgestellt im September 2023, dass gleichzeitig so viele der Versprechungen auch schon umgesetzt waren und auf dem Weg waren wie noch nie zuvor. Nun muss man der unabhängigen Bertelsmann-Stiftung und der Universität Trier trauen, sondern kann noch mehr der Bundesregierung vertrauen. Und wenn man auf bundesregierung.de geht, findet man ein Regierungsmonitoring, das wir ganz am Anfang aufgesetzt haben, um die Vorhaben, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart hatten und deren Umsetzung transparent für alle sich anzugucken. Und ich bin immer sehr dafür, dass man sich an Fakten statt der Fantasie orientiert und einfach ein bisschen an die Dinge auch auf die Dinge guckt, die wirklich gemacht worden sind und nicht so ein Zerrbild hier entwickelt. Nun hat das, was wir uns vorgenommen haben, eine erhebliche Veränderung erfahren. Auch in Deutschland hat der 24. Februar 2022, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, erhebliche Auswirkungen gehabt. Wir mussten auf einmal Dinge tun, die vorher in keinem Koalitionsvertrag standen, von denen wir alle nicht wussten, dass sie möglich sind. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf das Leben hier in Deutschland gehabt. Die Inflation ist so hoch gestiegen wie noch nie seit 50 Jahren. Die Reallöhne, also das, was man wirklich in der Tasche hat, sind so tief gefallen wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, -4% in 2022. Und nun höre ich hier, das war die Regierung, die ist schuld, aber ich sage ganz ehrlich, diese Bundesregierung hat die Ukraine nicht überfallen. Diese Bundesregierung war nicht dafür zuständig, dass Deutschland zu fast 60% beim Erdgas auf Energie aus Russland angewiesen war und dass das natürlich erhebliche Auswirkungen gehabt hat auf unsere Wirtschaft und auf unsere Art zu arbeiten. Und wenn man jetzt eine Bilanz zieht, dann kann man sagen, die Inflation ist inzwischen wieder da, wo die Europäische Zentralbank sie als Zielvorstellung haben wollte, bei 2%. Im September war sie sogar bei 1,6%. Und auch bei den Reallöhnen, also dem, was für die Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende ist, haben wir jetzt 5 Quartale in Folge einen Zuwachs. Natürlich, wenn man den Döner sich anguckt, 7 Euro, 7,50 Euro statt vor kurzem gefühlt noch 3,50 Euro oder 4,50 Euro, sind die Preise sehr viel höher, als wir sie uns alle wünschen. Nur wir haben gemeinsam, auch in diesem Haus und vielfach mit Unterstützung auch der größten Oppositionsparteien, die Dinge gemacht, die nötig sind. Und dann sind deutlich strukturelle Herausforderungen da für unser Land. Und die haben wir im Koalitionsvertrag angegangen. Das ist insbesondere die Frage, wie kriegen wir es hin, nachdem wir 200, 250 Jahre lang Kohle, Öl und Gas verbrannt haben, um uns fortzubewegen, Industrieproduktion zu betreiben und es warm zu haben, das umstellen bis zum Jahre 2045. Das ist quasi übermorgen, in 21 Jahren. Und wir wollen das schaffen als Industrieland. Dafür haben wir ganz, ganz viel gemacht. Da reicht jetzt die Zeit nicht. Und es ist deutlich geworden, dass mehr nötig ist. Und deswegen hatten wir zusammen mit dem Entwurf des Bundeshaushalts 2025 im Kabinett eine Wachstumsinitiative verabschiedet mit 49 Maßnahmen. Und die hätte das Wachstum im nächsten Jahr verdoppelt. Und ich kann mich dem Appell des Kollegen Heil nur anschließen. Ich würde mich sehr freuen, ich bin auch kein Illusionist, ich habe auch eine Vorstellung, was los ist, dass wir möglichst viel, möglichst schnell von diesen Dingen, die nötig sind, für unser Land auch umsetzen. Ich will zum Schluss, weil das vermutlich ja die letzte Regierungsbefragung ist, an der ich teilnehme in dieser Legislaturperiode, ganz herzlich Danke sagen, insbesondere auch den Abgeordneten der demokratischen Opposition und auch denjenigen, die bis vor kurzem mit uns die Regierung gestützt haben. Danke für die gute und konstruktive Zusammenarbeit, natürlich auch das kritische Beobachten und das sage ich natürlich auch den verbleibenden Koalitionspartnern. Für das Kanzleramt kann ich jedenfalls sagen, wir fanden die Kooperation, das Zusammenwirken sehr schön und jetzt freue ich mich auf den Austausch und Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte nun zunächst die Fragen zu den beiden Berichten und den Geschäftsbereichen der beiden anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Und eine kleine Erinnerung. Wir haben immer das optische Signal und spätestens, wenn die Farbe Rot dort vorn aufleuchtet, ist sowohl die Zeit, die vorgesehen ist, um eine Frage zu stellen, oder umgekehrt, um eine Antwort zu geben, vorbei. Und wir wollen möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen hier die Möglichkeit geben, ihre Fragen zu stellen und auch die Antworten entgegenzunehmen. Und deshalb beginnt jetzt der Kollege Jürgen Hart.
Danke schön, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an Herrn Bundesminister Schmidt, der ja gerade eben in eleganter Weise versucht hat, die Abhängigkeit von russischem Gas der CDU in die Schuhe zu schieben. Da gibt es genügend Sozialdemokraten, die bei Gazprom Rosneft nicht nur auf der Payroll, sondern auf dem Schoß saßen. Also das erwähnt. Meine Frage, die vornehmste Aufgabe des Kanzleramtsministers ist ja, die Arbeit der Regierung zu koordinieren, zwischen den Ressorts zu vermitteln und abzustimmen. Wenn wir uns anschauen, was Sie in der letzten Zeit alles sonst so gemacht haben, so ist uns aufgefallen, dass kein Kanzleramtsminister jemals zuvor so viel durch die Welt gereist ist wie Sie. Tokio, Nairobi, Brasilia steht da auf der Liste. Und auch in der vergangenen Woche, als die Regierung auseinanderkrachte, waren Sie international unterwegs. Glauben Sie, dass Sie als Kanzleramtsminister die richtigen Prioritäten gesetzt haben, auch im Blick auf das Ergebnis, was wir jetzt zu verzeichnen haben?
Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für diese Frage. Zunächst mal finde ich es interessant, dass Sie sich gemeint fühlen, als ich niemanden angesprochen habe, sondern festgestellt habe, dass 60% fast russisches Gas unsere Energieversorgung besorgt haben. Ich habe das ausdrücklich nicht auf Sie bezogen. Ja, aber der hat die SPD angehört und ich habe, glaube ich, auch nicht die frühere Bundesregierung genannt, sondern die Tatsache, dass Deutschland sich abhängig gemacht hat. Und das sind viele einzelne Entscheidungen gewesen. Dann weise ich gerne darauf hin, ich habe neben der Funktion des Chefs des Bundeskanzleramtes auch noch die Funktion des Koordinators der Nachrichtendienste des Bundes. Und weil Sie die letzte Reise angesprochen haben, das war die Teilnahme am 5. hochrangigen Sicherheitsdialog mit der Volksrepublik China. Ich war da zusammen mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der jetzt für Ihre Partei kandidieren möchte, mit dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes und der Vizepräsidentin des Bundeskriminalamtes. Und deswegen glaube ich, in der Tat gehört es zu den Aufgaben in diesem Fall des Koordinators, auch internationale Kontakte wahrzunehmen.
Danke. Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Jetzt hat der frühere FDP-Bundesminister und immer noch Bundesminister Wissing gesagt, die Arbeit der Bundesregierung sei schlecht koordiniert gewesen. Stimmt die Aussage oder nicht?
Wenn eine Regierung nicht bis zum Ende der vorgesehenen Amtszeit zusammenhält, dann war sie jedenfalls nicht gut. Ich glaube, dass das aber, da mag ich ein bisschen befangen sein, nicht an der Frage liegt, ob Einzelne eine Koordinierung so oder so machen. Ich kann das für die Kollegen jedenfalls sagen, mit denen ich die Koordinierung konkret jede Woche gemacht habe, also Staatssekretären aus dem BMWK und den Staatssekretären aus dem BMF, dass wir die Dinge, die wir koordiniert haben, ganz gut hingekriegt haben und auch sehr freundschaftlich und konstruktiv. Ich glaube, was die Schwierigkeit ist, und das erleben wir jetzt in vielen anderen Ländern, also Bundesländern auch, dass die Wählerinnen und Wähler durch ihr differenziertes Wahlverhalten Parteien miteinander zu Koalitionen bringen, die nicht immer sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Also Ihre Kollegen zum Beispiel in Thüringen, die jetzt mit der Partei, die einen Bündnisnamen trägt, und von der früheren Leiterin der kommunistischen Plattform der Partei des demokratischen Sozialismus geleitet wird. Ich glaube, dass das jetzt nicht der Grundüberzeugung der CDU entspricht.
Herr
und trotzdem
Minister,
wird es da zu einer Koalition kommen, vermute ich. Und
so diesen Austausch leider beenden. Nochmal zur Erinnerung an alle. Einfach erste Frage, Hauptfrage, eine Minute, Antwort eine Minute, Nachfrage eine halbe Minute, Antwort eine halbe Minute. Und das machen wir jetzt für den restlichen Verlauf dieser Regierungsbefragung. Bitte von allen Seiten diszipliniert. Das Wort zur Frage hat der Kollege Konstantin von Notz.
Frau Präsidentin, meine Herren Minister, vielen Dank. Meine Frage geht an Minister Schmidt in seiner besonderen Rolle als Beauftragter der Nachrichtendienste des Bundes. Nun stehen die Nachrichtendienste in einem besonderen Fokus in diesen bewegten Zeiten. Wir hatten gerade die Anhörung der Präsidentin und der Präsidenten der Nachrichtendienste, die drängend darauf hingewiesen haben, wie scharf die Bedrohungen aus Russland sind, gerade was hybride Kriegsführung, Desinformation, Einflussnahme auf den Wahlkampf angeht. Und wir stehen massiv unter Druck, glaube ich, auch spätestens ab Januar durch diverse Executive Orders, die in Washington unterschrieben werden. In dieser Lage, Herr Minister, brauchen wir nicht dringend noch Reformen im Bereich des Rechts der Nachrichtendienste zur Sicherheit unseres Landes?
Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich glaube, das hat die Debatte eben deutlich gemacht. Das ist jetzt eine Frage, die vor allem die Abgeordneten zu entscheiden haben. Es ist ja deutlich geworden, es ist eine deutlich verkürzte Anzahl von Sitzungswochen vorgesehen und damit auch Beratungszeit, bis es dann am 23. Februar zur Neuwahl kommen wird. Wenn man sich die Zeitpläne anguckt und auch, glaube ich, die Notwendigkeit bei einem so doch komplexen Bereich, wo ja einerseits die auch aus meiner Sicht sehr notwendigen Fragen der Befugnisse in den Nachrichtendienste immer mit den Fragen der Grundrechte, die ja ausdifferenziert beurteilt worden sind, auch vom Bundesverfassungsgericht, in Übereinstimmung bringen will, ist das nicht ganz einfach. Wie Sie wissen, haben wir in der Regierung die Entwürfe im Prinzip fertig und wären bereit gewesen, diese Reformen, die sinnvoll wären und im Koalitionsvertrag bisher auch vereinbart waren, vorzulegen. Ich habe einen Verdacht, dass uns das gemeinsam nicht mehr gelingen wird. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die jetzt im Parlament zu entscheiden sein wird.
Sie haben das Wort zur 30-sekündigen Nachfrage.
Herzlichen Dank. Herr Minister, ich verstehe Ihre Antwort so, dass Sie sagen, das Bundeskanzleramt ist bereit, gerade auch im Bereich des BAMAT, des militärischen Abschirmdienstes, im Hinblick auf die Litauen-Brigade da jetzt noch zu handeln. Ich halte das für unerlässlich. Ich glaube, wenn Deutschland in den nächsten 6 Monaten hier handlungsunfähig ist und wir auf die Angriffe nicht reagieren können und unsere Dienste da auch nicht gut aufgestellt sind, ist das einfach ein massives Sicherheitsproblem. Würden Sie mir da zustimmen?
Sie haben das Wort.
Der Bundesnachrichtendienst ist auch für die Nachrichtenaufklärung im militärischen Bereich zuständig. Es gibt eine Aufgabenteilung zwischen dem Bundesamt für das militärische Abschirmwesen und dem Bundesnachrichtendienst. Insofern kann ich die wahrgenommene Sicherheitslücke nicht wahrnehmen. Und wir sind da natürlich im engen Austausch mit den jeweiligen Diensten und auch das Verteidigungsministerium und das Bundeskanzleramt und das Innenministerium, um zu gucken, dass die Sicherheit der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die in Litauen eingesetzt werden und auch an anderen Orten immer und stets gesichert ist.
Herzlichen Dank.
Danke. Die nächste Frage. Anja Schulz.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet mich an den Bundesminister für Arbeit und Soziales. Herr Minister, der Bundeskanzler hat in den letzten Tagen und auch heute wieder in seiner Regierungserklärung suggeriert oder behauptet, dass die FDP die Renten kürzen wollte und suggeriert damit, dass es gegen andere Haushaltsprojekte ausgespielt wurde. Da sind 2 Dinge, die mir sauer aufstoßen. Zum Ersten, die Renten können nicht gekürzt werden. Das sieht das Gesetz vor. Er wird sich nicht erinnern, das hat der Bundeskanzler damals als Arbeitsminister noch auf den Weg gebracht. Und zweitens ist es so, dass es schon komisch ist, zu behaupten, dass das im Haushalt eine Rolle spielt, denn am Ende zahlen vor allem die Beitragszahler die Rentenbeiträge. Für die werden die Rentenbeiträge nämlich in der Zukunft steigen. Und Sie sagen als SPD ja immer, dass Sie vor allem für die arbeitende Mitte da sind, dass Sie diejenigen entlasten wollen, die hart arbeiten und die Leistung bringen. Und da bin ich ein wenig verwundert, denn wenn Sie einerseits sagen, dass eine Rentenkürzung schon ist, wenn die Renten nicht so steigen, wie der Kanzler das gerne hätte, nämlich
denken
auf ein
Sie
Niveau
an das
von 48%,
bitte?
Dann frage ich mich, warum es dann keine warum es dann auch keine Kürzung ist, wenn die Löhne sinken, weil die Beitragszahlungen jetzt steigen werden.
Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Kollegin, ich will zur Aufklärung beitragen. Denn ich kann mich ja nur auf das beziehen. Ich war in den Verhandlungen am Schluss nicht dabei, was der Bundeswirtschaftsminister als FDP-Vorsitzender als Papier veröffentlicht hat. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es 2 große Vorschläge der FDP in diesen Verhandlungen, nämlich zum einen die Abschläge für vorgezogenen Ruhestand zu kürzen und zweitens dafür zu sorgen, dass die Rentenformel irgendwie anders berechnet würde, mit dem Ergebnis, dass das Rentenniveau sinkt. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, für mich ist es eine Frage, ob die Löhne die Grundlage sind für Rentenanpassung oder nicht. Denn im Ergebnis heißt es nichts anderes, dass Rentnerinnen und Rentner und auch zukünftige weniger zur Verfügung haben. Sie werden ärmer im Vergleich zur arbeitenden Bevölkerung. Das ist der Zusammenhang. Und deshalb war es klug, dass Bundesfinanzminister AD Lindner und ich miteinander im Rentenpaket vereinbart haben, das Rentenniveau dauerhaft zu sichern. Und ich kann Ihnen an einem praktischen Beispiel sagen, was das bedeutet.
Fürchtig müssen Sie mit der Nachfrage oder der Antwort.
Da waren ja drei Fragen dabei. Dann versuche ich in die Nachfrage von 30 Sekunden das Beispiel zu bringen. Aber Sie muss ja Ihre Frage auch noch beachten.
Die Kollegin hat erst mal das Wort zur 30-sekündigen Nachfrage.
Ja, seit heute der Rentensicherungsbericht vor und das Rentenpaket sollte ja schnell umgesetzt werden. Wir haben als FDP darauf gedrungen, dass die Beitragssätze nicht so stark ansteigen, dass das im Einklang mit dem Rentenniveau steht. Und jetzt stellen wir fest in diesem Rentenversicherungsbericht, dass die Beiträge ohne das Rentenpaket schon vor 2028 ansteigen werden, ab 2029 sogar bei über 19,9% liegen. Und da frage ich mich, ob es dann immer noch gerechtfertigt ist, das Rentenniveau bei 48% zu fixieren.
Frau Kollegin, erstmal sind die Rentenbeiträge seit 2017, seit ich im Amt bin, ziemlich stabil bei 18,6%, und sie bleiben es in jedem Fall auch bis 2026. Wie es im Jahre 2027 ist, hängt auch mit der konjunkturellen Entwicklung zu tun. Und wir haben eine Maßnahme miteinander im Kabinett beschlossen, auch auf Drängen der FDP, die ich richtig fand, nämlich Anreize zu setzen, freiwillig länger zu arbeiten. Das geht auch zulasten der Rentenkasse. Die Frage ist, ob diese flexiblen Übergänge kommen. Und die haben natürlich auf die Beitragsentwicklung auch Folgen. Aber ganz grundsätzlich will ich Ihnen sagen, diese Gesellschaft, unsere Bundesrepublik Deutschland, gibt auch im Vergleich zu anderen großen Ländern und Industrienationen nicht übermäßig viel mehr für Alterssicherung aus. Und am Ende des Tages geht es ja darum, weil Sie das vorhin auch gefragt haben, dass die Menschen diese Rente sich auch verdient haben. Das ist kein Almosen des Staates, das ist Ergebnis von Lebensleistung. Und zwar nicht nur der Rentnerinnen und Rentner von heute, die sich darauf verlassen können, sondern der heute Abenden auch der jüngeren Generation. Spielen Sie das bitte nicht gegeneinander aus.
Danke. Die nächste Frage stellt Jens Peik.
Frau Präsidentin, meine Frage geht an den Bundesarbeitsminister. Sehr geehrter Herr Heil, wie Sie wissen, komme ich aus Dortmund und Dortmund ist Stahlstadt. Das war Dortmund, das ist Dortmund. Wir haben noch einen Standort mit 1.300 Beschäftigten von ThyssenKrupp Stahl. Da arbeiten viele Menschen hart und die machen sich Sorgen. Die machen sich Sorgen, wenn sie hören, die Grundstoffindustrie könnte in Deutschland verloren gehen. Das hat viel mit Managementfehlern zu tun, aber auch mit konjunktureller Entwicklung. Gleiches erleben wir bei VW. Auch da gab es Managementfehler, da gibt es Renditeerwartungen auf Kosten der Belegschaft. Die Menschen fragen sich, was kann da getan werden? Meine Frage an Sie ganz konkret, welchen Beitrag kann Arbeitsmarktpolitik leisten, um da die Jobs zu sichern, aber auch wirtschaftlichen Aufschwung herbeizuführen? Wir haben Vorschläge des Kanzlers gehört, aber die Frage an Sie als Minister.
Herr Kollege Peik, erstmal kann ich es nachvollziehen. Ich komme auch aus einer Stahlstadt und aus einer Automobilregion. Und die erste Antwort ist, der wichtigste Beitrag für Arbeitsmarktpolitik ist in solchen schwierigen Situationen von Unternehmen, rechtlichen Rahmen zu haben, wir nennen es Mitbestimmung, dass sozialpartnerschaftliche, dass betriebspartnerschaftliche Lösungen da sind. Und das sage ich in Bezug auf VW, auf ThyssenKrupp und auch auf andere Fälle in diesem Bereich. Wir brauchen Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten. Das ist gerade im Metallabschluss übrigens gerade gelungen an dieser Stelle, um Standorte zu sichern in der akuten Situation und Investitionen auch zu hebeln und Arbeitsplätze zu sichern. Zweitens, Industrie- und Wirtschaftspolitik müssen Beitrag leisten, durch beispielsweise wettbewerbsfähige Energiepreise für energieintensive Betriebe. Und das betrifft ganz konkret die Frage, ob wir jetzt die Netzentgelte deckeln. Und drittens, in Transformationsprozessen, in denen es auch Veränderungen gibt, haben wir aktive Mittel der Arbeitsmarktpolitik, um die in Regionen auch zu begleiten. Deshalb war es wichtig, dass diese Koalition in dieser Legislaturperiode zum Beispiel das Qualifizierungsgeld eingeführt hat, um damit zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Stichwort Qualifizierung. All das sind Maßnahmen dafür zu sorgen, dass es Sicherheit im Wandel gibt und wir Arbeitsplätze auch sichern können und Beschäftigten eine Zukunft geben.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, herzlichen Dank, Herr Minister, für diese Antwort. Und weil Sie gerade schon angesetzt haben und die Zeit zu Ende war, würde mich vielleicht noch einmal interessieren, was denn noch andere Maßnahmen waren, die diese Regierung konkret ergriffen hat, um genau hier wirtschaftliche Impulse zu setzen.
Ich will darauf hinweisen, dass wir im Wachstumspaket vor allen Dingen interessanterweise angebotsseitig, was wir für die Wettbewerbsbedingungen dieses Landes getan haben, Arbeits- und Fachkräftesicherung beispielsweise, aber auch die Frage, ob wir eine offene Handelspolitik betreiben, ob wir bezahlbare Energiepreise haben und ob wir Investitionsanreize setzen. Wir haben ja Abschreibungsmöglichkeiten verbessert für Investitionen der Privatwirtschaft, damit wir tatsächlich wirtschaftliche Dynamik bekommen. Der Kanzleramtsminister, der Kanzler hat es heute gesagt, wir sind nach wie vor bereit, weil wir vieles im Kabinett beschlossen haben, in konstruktiven Gesprächen so viel wie möglich von diesem Wachstumspaket umzusetzen, damit wir Arbeitsplätze sichern können und damit die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Ich werbe dafür.
Danke. Die nächste Frage stellt die Abgeordnete Gerrit Huy.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Arbeitsminister. Herr Minister Heil, der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung heute Mittag anklingen lassen, dass ihm die deutschen Rentner doch ein wenig wichtiger sind als eine weitere Erhöhung der Ukraine-Unterstützung. Gerade rechtzeitig noch vor den Wahlen ist ihm das offenbar eingefallen. In der bisherigen Parlamentsperiode konnte man nicht viel davon sehen, außer wirklich dringend erforderlichen Erhöhungen bei den Erwerbsminderungsrentnern. Die normalen Altersrentner stehen im internationalen Vergleich genauso schlecht da wie zuvor. Was wollen Sie tun, um den Worten des Kanzlers in den letzten Wochen noch ein wenig Glaubwürdigkeit zu verleihen?
Wenn ich dem Kanzler richtig zugehört habe, dann hat er eben nicht das getan, was Sie gesagt haben, nämlich Rentner gegen äußere Sicherheit auszuspielen.
Doch, hat er getan.
Nein, das hat er nicht getan. Der Bundeskanzler hat darauf deutlich gemacht, dass wir drei Dinge brauchen, die wir nicht gegeneinander stellen können. Wir haben außen- und sicherheitspolitische Verantwortung. Und man kann nicht bei der Bundeswehr kürzen, um Renten zu stabilisieren. Wir brauchen äußere Sicherheit und sozialen Zusammenhalt und auch Investitionen für die Arbeit. Bitte das nicht zu verzerren. Sie haben gefragt, was wir getan haben. Ich habe in der letzten Legislaturperiode die Grundrente durchgesetzt. Davon profitieren 1,3 Millionen Menschen, vor allen Dingen Frauen, die Lebtag gearbeitet haben und die trotzdem zu niedrige Anwartschaften hatten, weil ihre Löhne zu niedrig waren. Wir haben in dieser Legislaturperiode die Erwerbsminderungsrenten für Millionen von Menschen verbessert, die im Bestand waren. Wir haben dafür gesorgt, dass wir mit dem Rentenpaket eine Blaupause haben, wie wir dauerhaft dafür sorgen, dass die Alterssicherung da ist. Und wir haben ein Gesetz zur Bestärkung von Betriebsrenten auf den Weg gebracht. Das sind alles konkrete Maßnahmen. Und das ist aber etwas anderes, als deutsche Rentner gegen deutsche sicherheitspolitischen Interessen auszuspielen. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns.
Sie haben das Wort zur Nachfrage.
Die Rede des Bundeskanzlers rein, dann werden Sie das bestätigt finden, was ich eben gesagt habe. Sie haben im Übrigen viermal den Rentenzuschuss schon in dieser Legislaturperiode gekürzt. Sie haben sich auch beim Bürgergeld, für das Sie zuständig sind, verrechnet. Es ist viel zu niedrig angesetzt und der Jobturbo hat nicht gezündet. Wo Sie nicht zuständig sind, ist der Mindestlohn. Dafür ist die Mindestlohnkommission zuständig. Dennoch hört man, dass weitere Erhöhungen von wieder 25% geplant sind, aus Ihrem Haus und aus dem Hause des Bundeskanzlers. Werden Sie mit einem Mindestlohn von 15 Euro in den Bundestagswahlkampf gehen?
Frau Kollegin, ich sitze hier als Minister und ich stehe hier als Minister und nicht als jemand, der ein Wahlprogramm beschreibt, aber ich kann Ihnen zur Sache was sagen. Wir haben in dieser Legislaturperiode den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht und das war ein Gesetz meines Hauses, das dieser Bundestag beschlossen hat. Und das ist auch richtig so. Da haben 6 Millionen Menschen von profitiert. Wir haben in dem ersten Halbjahr nächsten Jahres die Mindestlohnkommission, die am Zug ist, eine weitere Erhöhung vorzuschlagen. Und ich erwarte, dass das sozialpartnerschaftlich zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbart wird und nicht wie letztes Mal, dass eine Seite mit der Vorsitzenden durchzieht. Und wir haben einen anderen europäischen Rechtsrahmen, der einen Indikator dafür gibt, dass der Mindestlohn deutlich steigen muss, damit er armutsfest ist, nämlich 60% des mittleren Einkommens. Deshalb wird der Mindestlohn steigen und das ist auch richtig, weil die Menschen sich das verdient haben, weil Arbeit den Unterschied macht und Arbeit sich lohnen muss, Frau Kollegin.
Vielen Dank. Das war die erste Runde. Wir kommen zur zweiten Fragerunde. Hier können auch Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen, weiteren Geschäftsbereichen und allgemeine Fragen gestellt werden, aber natürlich auch zu den Berichten, die wir heute gehört haben. Die nächste Frage stellt der Kollege Knut Abraham.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Bundesminister Schmidt. Herr Minister, Sie haben vorhin in Ihrer Stellungnahme ein mildes Urteil der Bertelsmann-Stiftung zitiert. Das widerspricht der Einschätzung des renommierten britischen Economist, der über diese jetzt von uns gehende Bundesregierung geschrieben hat, The Hole at the Heart of Europe, was mild übersetzt bedeutet, die Lücke in der Mitte Europas. Und die Argumentation ist, es ist Ihnen nicht gelungen, eine tragfähige Ebene mit dem französischen Präsidenten Macron, auch nicht mit dem britischen neuen und auch den davorgehenden Premierministern zu bauen. Aber mein Punkt ist Polen. Sie waren bei den Regierungskonsultationen in Warschau. Es wurde betont, jetzt die Chancen zu nutzen mit der neuen polnischen Regierung. Warum haben Sie Polen nicht eingeladen, als es um die Ukraine und die entscheidenden Fragen in Europa ging mit US-Präsident Biden am 18. Oktober?
Nehme an, Sie beziehen sich auf das Treffen, das im Anschluss an den bilateralen Besuch des US-amerikanischen Präsidenten Biden hier stattgefunden hat. Da hat es das Gespräch gegeben des sogenannten Quad-Formats. Das ist ein etabliertes Format, gerade im Hinblick auf die Unterstützung der Ukraine. Und das umfasst neben dem amerikanischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler auch den französischen Präsidenten und den britischen Premierminister. Das findet sowohl auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater bei uns, dem Außen- und Sicherheitspolitischen Berater, und dann auch der Chefebene statt. Und das ist das etablierte Format, wo man zwischen denen, die insbesondere sich eng abstimmen, sich getroffen hat. Das war eine gemeinsame Entscheidung der vier beteiligten Partner. Ich persönlich, weil ich ja nun hier stehe, war daran nicht beteiligt.
Ja. Guten Tag. Sie haben eine Nachfrage. So sieht es aus.
Frau Präsidentin, vielen Dank. Ja, in der Tat. Wie stehen Sie denn dann zu der Retourkutsche, die der polnische Ministerpräsident gerade fährt? Der schafft nämlich ein neues Format, und zwar ein Format ohne Deutschland. Donald Tusk hat erklärt am Samstag, dass Deutschland nicht Teil der Staaten ist, mit denen er, polnische Nachrichtenagentur, die zukünftige transatlantische Kooperation und die geopolitische Situation im Blick auf die Ukraine beraten will. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Ergebnis der deutschen Polenpolitik oder der deutschen Ukrainepolitik?
Mein Eindruck ist, dass es unendlich viele Gesprächsformate gibt in den unterschiedlichen Konstellationen. Und ich glaube, es ist gut, dass möglichst viel in so einer schwierigen Lage gesprochen wird und das auch von möglichst vielen mit möglichst vielen. Mir steht keine Beurteilung zu, was die Aktivitäten des polnischen Ministerpräsidenten anbelangt.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich habe noch weitere Nachfragen zu dieser Frage. Die erste kommt von Herrn Kuban.
Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, die Ukraine-Hilfe ist angesprochen worden. Das Ende der Regierung Scholz wurde ja auch damit begründet, dass nicht genügend Mittel für die Ukraine zur Verfügung gestellt werden konnten im Rahmen der Verhandlungen mit Christian Lindner. Nun sagt der Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es ihm vor allem an weitreichenden Waffensystemen, an Munition fehlt, aber nicht zwingend am Geld. Welche Aussage stimmt jetzt, die des Bundeskanzlers, dass zusätzliches Geld fehlt oder dass zusätzliche Waffensysteme fehlen, wie es der ukrainische Präsident sagt?
Sie vermengen jetzt hier ein bisschen was. Also die Frage, was die Diskussion, die wir in der leider jetzt auseinandergegangenen Regierung hatten, war, ob wir den Haushalt aufgestellt bekommen mit 12,5 Milliarden Euro, die an Ausgaben hängen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun haben. Also einerseits die im Haushaltsentwurf vorgesehenen 4 Milliarden für die militärische Unterstützung und dann die Gelder, die wir für ukrainische Geflüchtete hier ausgeben und für die Wirtschaftshilfe insgesamt 12,5 Milliarden Euro. Und die Aussage des Bundeskanzlers, der sehr klar ausgeführt hat, dass er nicht bereit war, das gegen etwas anderes auszuspielen. Und dann hat er zusätzlich vorgeschlagen, aufgrund der Situation, die sich auch durch die Wahl des US-amerikanischen Präsidenten am Vormittag ergeben oder in der Nacht zuvor ergeben hatte, zusätzliche 3 Milliarden Euro für die Militärhilfe zur Verfügung zu stellen, als Signal einerseits an Russland und andererseits an den ukrainischen Präsidenten, zum ukrainischen Präsidenten, dass er weiß, er kann sich darauf verlassen. Die Gespräche, die wir mit der ukrainischen Regierung führen, weisen nicht darauf hin, dass sie kein Finanzierungsproblem Finanzierungsprobleme hätten. Sie wissen, und das hat der Bundeskanzler eben auch gesagt, dass wir sehr viele Anstrengungen unternommen haben, um 50 Milliarden Euro, Dollar zu mobilisieren als Darlehen an die Ukraine. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es so, dass diese Gelder leider aufgrund der Haushaltssituation der Ukraine schon ganz schön ausgeschöpft werden. Und deswegen, glaube ich, ist die Frage einerseits der militärischen Unterstützung als auch der finanziellen Unterstützung gleichermaßen wichtig.
Herr Cepeus, bitte.
Danke Ihnen, Frau Präsidentin. Herr Minister, die negative polnische Wahrnehmung der deutschen Ukraine-Politik ist nachvollziehbar. Deswegen, auf der einen Seite wirft der Bundeskanzler seinem Ex-Finanzminister vor, dieser würde innere, äußere und soziale Sicherheit gegeneinander ausspielen. Auf der anderen Seite will er aber keine neuen Mittel für die Ukraine gemeinsam mit der CDU-CSU auf den Weg bringen, wenn wir nicht auch der Aussetzung der Schuldenbremse zustimmen. Er verknüpft damit äußere Sicherheit mit Mitteln für SPD-Projekte. Wie passt das zusammen?
Ich finde es ein bisschen schwierig, auf Unterstellungen, die keinen Wahrheitskern haben, irgendwie als Frageform dann noch zu antworten. Also der von Ihnen vorgetragene Sachverhalt stimmt einfach nicht. Ich hatte Ihnen versucht zu schildern, wie es sich mit der konkreten Frage, nämlich des sogenannten Überschreitensbeschlusses, also Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes verhält und der Frage, ob darüber wegen einer sogenannten besonderen Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und erhebliche Auswirkungen auf die Finanzlage hat, so wie wir das in der vorherigen Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie und der erheblichen Auswirkungen gemacht haben, auch aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der nicht nur für die Ukraine brutale Auswirkungen hat, sondern eben auch Auswirkungen in Deutschland hat, machen sollten. Und ich kenne kein Angebot von Ihnen und ich will kurz darauf hinweisen, dass der Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes integraler Bestandteil der Schuldenbremse ist. Es ist also kein Aussetzen der Schuldenbremse, sondern das Nutzbarmachen der Möglichkeiten der Schuldenbremse.
Vielen Dank. Herr Rübekamp.
Herr Minister Schmidt, auch meine Frage zielt in diese Richtung. Das schwierige Verhältnis zur polnischen Regierung hat die Ampelkoalition ja immer damit begründet, dass diese frühere polnische Regierung europafeindlich und populistisch sei. Nun haben wir seit über einem Jahr eine neue polnische Regierung. Warum ist es nicht gelungen, zu dem neuen polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk ein vernünftiges deutsch-polnisches Verhältnis wieder aufzubauen? Und haben Sie auf Ihren Reisen für ein solches Verhältnis geworben?
Erneut haben Sie Unterstellungen, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben, in Ihrer Frage untergebracht. Es ist so, dass die Bundesregierung strategische Regierungskonsultationen mit der polnischen Regierung relativ zügig zu Beginn der Amtszeit der polnischen Regierung durchgeführt hat in Warschau. Ich habe teilgenommen. Ich hatte den Eindruck, das waren sehr freundschaftliche und konstruktive Gespräche. Und in der Tat, während Ihr Kollege ja eben offenbar noch Auslandsreisen des Chefs des Bundeskanzleramtes kritisiert hat, bin ich auch in Warschau gewesen und habe mit meinem Amtskollegen mich getroffen. Zuvor, vor den Regierungskonsultationen, als eine gesonderte Reise und dann auch während der Regierungskonsultationen, wenn die Fachminister und Fachminister sich mit ihrem jeweiligen Counterpart getroffen haben. Also ohne die Unterstellung, ja.
Herr Turtrine, bitte. Dann komme ich zur zweiten Frage, also zur zweiten Runde, in der Sie wissen.
Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben eben den Überschreitungsbeschluss angesprochen und den Vorschlag des Bundeskanzlers und ausgeführt, welche Kosten übernommen werden sollten und über zusätzliche Schulden finanziert werden. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie beim Überschreitungsbeschluss die Kosten für die Ukrainer im Bürgergeld über zusätzliche Schulden finanziert werden sollten? War das Ihr Vorschlag, wann diese Kosten für die Ukrainer im Bürgergeld enthalten?
Ja, ich habe gesagt, dass alle Kosten, die im Zusammenhang mit den unmittelbaren Kosten, im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg standen, aus unserer Sicht, aus der Sicht des Bundeskanzlers, durch diese gesondert ausgewiesenen und dann im Bundestag zu beschließende Möglichkeit neuer Kredite finanziert werden sollten. Ich würde Sie nicht überraschen, wenn Sie sich angucken, wie hoch die Neuverschuldung des Bundes ist, dass es sehr schwer ist, aus dem Bundeshaushalt genau festzustellen, auch so, welcher Teil eigentlich kreditfinanziert ist und welcher nicht. Und ich weise, vielleicht ist durch das Verlassen der Regierungskonstellation die Erinnerung ein bisschen verblasst darauf hin, dass im Jahre 2023 auch noch ein solcher Beschluss nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 gemeinsam hier getroffen worden ist zur Finanzierung von Ukraine-bedingten Mehraufwendungen.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur nächsten ersten neuen Frage von der Kollegin Stefanie Effener.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Frage richtet sich an Herrn Minister Heil. In Deutschland leben ungefähr ein Viertel der Menschen entweder mit einer anerkannten Behinderung oder mit einer chronischen Erkrankung. Und viele von diesen Menschen sind gerade in einer alternden Gesellschaft auf Barrierefreiheit angewiesen. Und da hatten wir mit dem Koalitionsvertrag ein Versprechen gemacht, dass wir private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zu Barrierefreiheit verpflichten wollen und Barrieren abbauen wollen. Wir hatten uns besonders die Bereiche Mobilität, Wohnen, Gesundheit und Digitales vorgenommen. Wo standen wir denn, bevor die Regierung jetzt zerbrochen ist? Was können wir den Menschen, die sehnlichst darauf gewartet haben, darüber berichten?
Frau Kollegin Effner, ich danke für die Frage, weil wir uns gesehen haben, bevor die FDP aus der Regierung ausgeschieden ist, am Montag, auch mit den Sprechern verschiedener Fraktionen im Bereich Inklusionspolitik. Und es war der 30. Jahrestag der Grundgesetzänderung für das Thema Inklusion und übrigens der 15. Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention. Ich habe anlässlich dieses Abends gesagt, dass es mein Ziel ist, in dieser Legislaturperiode dieses Gesetz, das Sie angesprochen haben, nicht nur vorzulegen, sondern auch durchzusetzen. Das Gesetz ist fertig. Es ist im Status von Ressortabstimmung. Angesichts der Tatsache, dass wir nicht mehr die Mehrheit in diesem Parlament haben und es wenige Sitzungswochen gibt, rechne ich nicht fest damit, dass wir das auch in dieser Legislaturperiode hinbekommen. Aber vielleicht schaffen wir es, dass wir wenigstens im Kabinett dieses Gesetz so beschließen, dass unmittelbar nach der Wahl das kommt, weil die Menschen mit Behinderungen darauf sehnlichst warten und weil es um gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen geht. Ich will das an dieser Stelle sagen. Wir haben in dieser Legislaturperiode gemeinsam einiges hinbekommen. Und ich will jetzt auch mal an die Kollegen der FDP sagen, dem Kollegen Beek beispielsweise danken, der Ihr Kollege ist und der Kollege meiner Berichterstatterin, Berichterstatter beim inklusiven Arbeitsmarkt. Wir haben die gemeinsame Initiative für Barrierefreiheit auf den Weg gebracht. Aber ich wäre eigentlich damit noch nicht fertig. Aber ich bemühe mich um ein neues Mandat. Vielleicht kann ich damit tun.
Danke sehr. Ich wollte nur an die Redezeit erinnern. Frau Effner, Sie haben eine Nachfrage. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle gerne noch mal nachfragen, weil Sie gesagt haben, vielleicht kann es noch einen Kabinettsbeschluss geben, damit es in der nächsten Wahlperiode möglichst schnell beschlossen werden kann. Es könnten sich ja Mehrheitsverhältnisse auch ändern. Vielleicht könnten Sie noch mal darstellen, was tatsächlich der Gewinn wäre und so eine Grundüberlegung aus diesem Gesetz, um auch anderen Teilen dieses Hauses die Angst zu nehmen. Erfreulicherweise hat die Union ja im Bereich Mobilität, Bahnpolitik auch schon die Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen gefordert. Vielleicht gibt es da einen großen, breiten demokratischen Konsens.
Frau Effner, ich will vorsorglich dahin weisen, dass wenn wir im Kabinett beschließen, trotzdem formal Diskontinuität wäre. Aber vielleicht ist es ein Symbol, das deutlich macht, da ist ein fertiger Gesetzentwurf, den kann man, egal wer regiert, aus der Schublade nehmen. Und ich werbe auch dafür, dass wir das parteiübergreifend kommen. Wenn man nach Skandinavien guckt, dann ist Inklusion ein Standortvorteil. Und der Beauftragte, Herr Dusel, für dessen Arbeit ich mich sehr, sehr bedanke, hat einen Spruch geprägt, den ich richtig gut finde, nämlich Demokratie braucht Inklusion. Es geht um Barrierefreiheit in diesem Bereich, im privatwirtschaftlichen und im öffentlichen Bereich. Und eigentlich sollte das längst eine Selbstverständlichkeit sein. Und da haben wir nichts reingeschrieben, was die deutsche Wirtschaft wirklich überfordert. Wir haben sogar mit der BDA sehr intensiv darüber gesprochen, dass wir das bürokratiearm umsetzen, dass wir dafür sorgen, dass es Übergangszeiträume gibt. Aber das Ziel muss klar sein. Wir müssen eine inklusive Gesellschaft sein. Das gilt nicht nur für Menschen mit Beeinträchtigungen, auch für ältere Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Manchmal auch ganz praktisch für Menschen, die einen Kinderwagen schieben an dieser Stelle. Das ist ein Gewinn fürs ganze Land und ich setze auf den Konsens der Demokraten in dieser Frage.
Vielen Dank. Die nächste Frage kommt jetzt von Herrn Tultrin.
Ich bleibe mal stehen. Ich glaube, die
Keine
könnte
Nachfrage,
nicht gehen.
Keine Nachfrage, sondern eine Frage.
Okay.
Sehr geehrter Herr Minister Heil, Sie können sich setzen, weil meine Frage geht an den Kanzleramtsminister Schmidt. Herr Schmidt, Sie hatten in Ihren Ausführungen, in Ihrem Anfangsstatement, und der Bundeskanzler hat es heute in der Rede auch gemacht, zur Zusammenarbeit im Parlament eingeladen und haben gesagt, Sie würden sich wünschen, dass alles aus der Wachstumsinitiative, die im Sommer bereits verständigt wurde auf Seiten der Regierung, umgesetzt werden wird. Teile waren auch Änderungen im Bürgergeld. Darüber spricht der Kanzler aktuell sehr, sehr wenig, beispielsweise härtere und schärfere Sanktionen, weitere Zumutbarkeiten bei der Länge des, beim Wohnen, die Schwarzarbeit stärker zu bekämpfen. Haben Sie sich in Ihrer Regierung abgesichert, dass Sie, die ganze komplette Regierung und alle Ihre tragenden Fraktionen dazu bereit sind, schärfere Sanktionen und härtere Sanktionen noch in diesem Jahr im Bürgergeld umzusetzen?
Herzlichen Dank. Ich stehe hier für die Bundesregierung. Wie Sie wissen, hat die Bundesregierung die entsprechenden Gesetzesentwürfe in diesem Fall als Formulierungshilfe zum sogenannten SGB-III-Änderungsgesetz verabschiedet, wie das so immer ist im Kabinett, einvernehmlich, einstimmig. Und die liegen jetzt im Parlament. Ich persönlich, ich glaube, ich spreche sehr für den Kanzler, würde uns sehr freuen, wenn wir das noch hinkriegen würden, weil ich auch glaube, dass es gute Vorschläge sind, die wir da gemacht haben. Ich erinnere an dieser Stelle, weil das manche ja auch ein bisschen vergessen daran, dass die Reform des Bürgergeldes in diesem Hohen Hause in namentlicher Abstimmung mit einer sehr breiten Mehrheit, nachdem sie im Vermittlungsausschuss war, beschlossen war. Und manche, die heute gar nicht schnell genug sich distanzieren können, aber man kann es nachlesen, für alle im November 2022 ist auf der Homepage des Bundestages verzeichnet, wer mit Ja gestimmt hat. Und Ihre Nachbarn aus Ihrer Sicht zur Linken haben flächendeckend ebenfalls mit Ja gestimmt. Insofern fände ich es gut, wenn das Parlament die Kraft fände, die Dinge, die wir in der Wachstumsinitiative und als Regierung im Wege der Formulierungshilfen für Änderungsanträge beschlossen haben, wenn die jetzt noch gemacht werden könnten.
Haben Sie eine Nachfrage, Herr Tultrin?
Ja, bitte. Vielen Dank für die Antwort. Sie scheinen sehr häufig Menschen an etwas erinnern zu müssen. Vielleicht arbeiten Sie häufig mit vergesslichen Menschen zusammen. Das vielleicht als erstes. Und als zweites wäre meine Nachfrage. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, weil Sie haben in Ihrer ersten Antwort eben auf meine Frage gesagt, es sei notwendig, die Schuldenbremse auszusetzen, um die Kosten für die ukrainischen Geflüchteten im Bürgergeld über mehr Schulden zu finanzieren. Gleichzeitig können Sie uns nicht zusichern, ob die Bürgergeldänderungen tatsächlich im Parlament eine Mehrheit haben. Wenn ich das richtig sehe, müsste man mehr Menschen in Arbeit bringen. Was planen Sie, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen, ganz konkret? Sie hätten die Unterstützung unserer Fraktion dabei.
Also zum einen haben Sie vielleicht mitgekriegt, dass ich mich auch bewerbe, um Mitglied dieses Hohen Hauses zu werden, aber bin es nicht, sondern stehe hier für die Bundesregierung. Zum anderen steht ein Mitglied des Hohen Hauses, das zur Frage der Mehrheit in diesem Hohen Hause was sagen könnte und der zufälligerweise noch fachlich zuständig ist mit dem Kanzleramtsminister. Vielleicht ein Satz, was Sie jetzt zum zweiten Mal sagen mit dem Bürgergeld. Wir haben damals ganz bewusst alle gemeinsam im Zusammenspiel mit den 16 Ländern gesagt, dass wir es der Verwaltung ersparen wollen, dass 1,2 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine erst einen Aufenthaltstitel haben nach der Massenzustromrichtlinie, dann einen Asylantrag stellen, alle im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bearbeitet werden müssen, um dann eine Ruhestellung zu kriegen, weil sie ja schon einen Aufenthaltstitel haben, um dann einen Antrag zu stellen, dass sie das Verfahren weiter betreiben wollen, um dann eine Anerkennung als subsidiärschutzberechtigt zu bekommen, wo am Ende das Bürgergeld steht, wie für alle anerkannten Schutzsuchenden. Das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 2012 festgelegt hat. Und ich fände es ganz gut, ich habe das vorhin gesagt, Fakten statt Fantasie, wenn wir uns an den Fakten orientierten. Vielen Dank.
Herr Minister, Herr Rosemann.
Ja, ich habe eine Nachfrage, Herr Bundesminister Schmidt. Erinnern Sie sich daran, dass dass Sie mich am Rande der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion in der vergangenen Woche in meiner Funktion als zuständiger Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales danach gefragt haben, wie der Verhandlungsstand über die Themen aus dem Wachstumspaket zum Thema Bürgergeld ist, insbesondere über die Frage der dort vorgeschlagenen Verschärfungen bei den Mitwirkungspflichten, und dass ich Ihnen wahrheitsgemäß geantwortet habe, dass die FDP mir einen Tag vorher mitgeteilt hat, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bereit ist, über diese zu verhandeln.
Herr Minister.
Ich spare es ein. Ja.
Danke sehr. Nachfragen habe ich zu diesem Komplex keine weiteren. Und deswegen ist jetzt Herr Limbacher dran. Esra Limbacher? Ganz.
Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Herrn Bundesminister Schmidt. Vielleicht direkt mal zum Beginn. Herzlichen Dank für die klare Einstellung des Bundeskanzleramts, als es um die Frage ging, Schutzzölle gegen China. Ich glaube, die klare Haltung hier des Bundeskanzlers hat dafür gesorgt, dass wir jetzt gut dastehen, was die Verhandlungen mit der Volksrepublik betrifft. Und deswegen will ich auch die notwendige Frage hier stellen. Was planen Sie oder planen Sie, jetzt in dieser Phase nochmal in die Verhandlungen mit der Volksrepublik China zu treten, Druck auf die Europäische Kommission auszuüben, um für unsere Automobilindustrie in Deutschland die beste Lösung herbeizuführen? Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank zunächst für die freundlichen Worte. Sie haben darauf hingewiesen, dass es die Europäische Kommission ist, die in den Handelsfragen die Mitgliedstaaten vertritt, sowohl was die Frage der Verhängung von Schutzzöllen anbelangt, als auch was dann Verhandlungen mit Drittstaaten anbelangt. Insofern verhandelt jetzt die Kommission mit der Volksrepublik China. Wir haben, und der Bundeskanzler persönlich hat sehr stark bei der Kommissionspräsidentin dafür geworben, auf diese Verhängung von Schutzzöllen zu verzichten. Sie sind aus unserer Sicht überflüssig, sie sind von der Branche nicht gewünscht und sie sind schädlich. Jetzt ist das geschehen gegen die Stimme der Bundesrepublik Deutschland im Europäischen Rat. Und jetzt geht es vor allem darum, dass man mit der Volksrepublik China eine Verhandlungslösung erreicht. Und wir versuchen, unseren Einfluss wahrzunehmen, sodass alle wissen, um was es geht, um vielleicht einmal die Dimension deutlich zu machen. Die deutschen Automobilhersteller verkaufen ungefähr oder haben im letzten Jahr ungefähr 600.000 Fahrzeuge in der Volksrepublik China verkauft. Und gleichzeitig sind aus der Volksrepublik China in Deutschland ungefähr 39.000 Fahrzeuge verkauft worden.
Vielen Dank,
Herr
Minister.
Wenn die Volksrepublik China mit Zöllen reagieren würde das erhebliche Auswirkungen für unsere Automobilbranche haben.
Ich kann, glaube ich, gar nicht da die abstellen. Herr, haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön.
Ich würde gerne eine Nachfrage stellen, Herr Bundesminister. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. In der Tat, der Freihandel steht ja ziemlich unter Druck weltweit momentan. Und immer mehr protektionistische Maßnahmen scheinen das Licht der Welt zu erblicken. Nicht zuletzt jetzt auch die Bedrohung, dass genau das auch in den USA passiert. Deswegen meine Frage, wie schätzen Sie die Lage ein? Welche Auswirkungen hat der Wechsel hin zu Präsident Trump im nächsten Jahr auf die transatlantischen Beziehungen in wirtschaftspolitischer Hinsicht? Vielen Dank.
Ich glaube, das ist noch zu früh, weil wir jetzt alle ja mit Spannung uns anschauen, welche Personalentscheidungen er trifft. Zum Teil ja durchaus überraschend aus Sicht mancher, die schon sicher meinten, wie das alles ausgehen wird. Ich glaube aber im Moment, in der aktuellen Situation, gibt es tatsächlich im Zusammenspiel mit der Volksrepublik China große Fragen. Also im Bereich Stahl, das ist vorhin angesprochen worden, haben wir Hinweise, dass es Überkapazitäten gibt aus China, die insbesondere nach Europa kommen, zu Dumpingpreisen. Und das wäre aus unserer Sicht eine gute Gelegenheit für die Europäische Kommission, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen und deutlich zu machen, dass es nicht akzeptabel ist, dass hier gedumpt wird.
Danke sehr, Herr Minister. Herr Hoppenstedt.
Das war jetzt ja so eine ziemliche Jubelperser-Frage des Kollegen, damit Sie jetzt sich noch mal ein bisschen brüsten können, wie toll die Position der Bundesrepublik Deutschland in der EU ist. Wir teilen Ihre Auffassung, was die Schutzzölle betrifft. Wir glauben, diese Schutzzölle sind schädlich für die deutsche Wirtschaft. Sie haben jetzt natürlich es sich nicht nehmen lassen, einmal noch die Präsidentin der Kommission irgendwie zu streifen. Aber ich wollte Sie eigentlich fragen, wie kann es möglich sein, dass ein deutscher Bundeskanzler derart isoliert im Europäischen Rat steht, dass gegen den deutschen Willen eine solche destruktive Politik betrieben werden kann?
Vielen Dank. Und ich würde uns dazu raten, dass wir die Fragen anderer nicht bewerten oder abwerten. Herr Minister.
Ich tue mich ein bisschen schwer, Vorgänge auf europäischer Ebene zu bewerten, die außerhalb der Einflussnahmemöglichkeiten der Bundesregierung stehen. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, ich habe gar nicht so sehr angreifen wollen, dass wir nicht besonders glücklich waren über die Initiative. Das ist ja eine Initiative der Europäischen Kommission unter der Leitung in der Tat einer Präsidentin, der Sie politisch vielleicht etwas näher stehen, weil die deutsche Automobilwirtschaft nicht nach dieser Maßnahme gefragt hatte. Und ich glaube, wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse anguckt, war das jetzt nicht so wahnsinnig prominent. Ich glaube, 5 oder so haben dagegen gestimmt, über 10 haben sich enthalten. Und es war jetzt keine beeindruckende Unterstützung der Position, wie das in Europa dann häufig der Fall ist. Da mögen dann hin und wieder auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Danke sehr. Herr Kuban.
Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, die Lage der Automobilindustrie ist in der Tat dramatisch. Und neben dem Thema Zölle gibt es ja natürlich noch ein weiteres Vorhaben auf europäischer Ebene, nämlich die Überarbeitung der Flottengrenzwerte, das Vorziehen des Review-Prozesses. Dazu meine Frage, ob der Bundeskanzler, um die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zu sichern, Gespräche mit der EU-Kommission geführt hat oder aber mit anderen Staats- und Regierungschefs, um eine Überarbeitung und ein Vorziehen des Review-Prozesses herbeizuführen.
Also der Bundeskanzler führt ständig Gespräche, sowohl mit der Kommission, der Kommissionspräsidentin insbesondere, als auch mit anderen Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, insbesondere auch zur Frage der Industrie. Was das konkrete Thema anbelangt, gibt es, wie Sie wissen, in der deutschen Automobilindustrie unterschiedliche Einschätzungen, wie sinnhaft ein solches Vorziehen wäre. Was Sie aber gesehen haben werden in dem Papier, das vorhin erwähnt worden ist, dass der Bundeskanzler für den Koalitionsausschuss vorgelegt hatte und wo er aufgeschrieben hatte, was aus seiner Sicht jetzt sinnvoll und nötig wäre, war ein Element das Thema Aussetzung der Strafzölle, sodass die deutschen Unternehmen, die erhebliche Milliardensummen investiert haben in Innovationen und in den Übergang zur Elektromobilität, nicht noch zusätzlich belastet werden.
Danke sehr.
Strafzahlung meinen Sie wahrscheinlich?
Die nächste Frage, nicht Nachfrage, kommt von Herrn Frömming. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Herrn Bundesminister Schmidt. Herr Bundesminister, Sie gelten ja als enger Vertrauter und Wegbegleiter des Kanzlers seit vielen Jahren und sind deshalb ja auch in dem Komplex des Cum-Ex-Skandals, also gut mit diesem vertraut und waren auch, glaube ich, am Rande auch mal involviert dort in einige Randprozesse. Ich möchte Sie fragen, hat möglicherweise die Tatsache, dass der Kanzler sich ja erneut Anfang Dezember einem Untersuchungsausschuss stellen muss, eine Rolle gespielt bei den Überlegungen, wann es zur Neuwahl kommen kann? Denn es ist natürlich nicht so schön, wenn man erst vom Untersuchungsausschuss steht und kurz danach die Neuwahl wäre. Oder können Sie guten Gewissens dementieren, dass das kein Teil Ihrer Überlegungen war?
Das kann ich in der Tat guten Gewissens dementieren, wenn Sie das verfolgen, was in Hamburg im Untersuchungsausschuss, der jetzt seit 4 Jahren getagt hat, ist. Der hat einen Abschluss, einen Zwischenbericht gemacht zu dem Komplex der Warburg Bank, der hier dieses Parlament auch häufig interessiert hat. Und dann gab es den Gedanken, dass man doch auf die staatseigene HSH Nordbank noch mal einen Blick wenden sollte. Da ist es so, dass das in der Regierungszeit einer CDU-geführten Regierung in Hamburg war. Deswegen ist der Schwerpunkt der Zeugenvernehmung gerade auch das damalige damalige Personal der CDU. Und tatsächlich ist es in der Zeit der SPD-geführten Regierung in Hamburg so gewesen, dass eine Anwaltskanzlei mit der Aufarbeitung, als es um die Frage eines neuen Finanzvorstandes, der dann später Vorstandsvorsitzender wurde, ging und der ein reines Haus haben wollte. Und das hat die damalige Regierung unter der Leitung des jetzigen Bundeskanzlers, ersten Bürgermeister, sehr befördert. Und da ist dann ein erheblich, ich habe nicht mehr genau im Kopf, wie viel Rückzahlung dieses Bankhauses, des damals staatseigenen Bankhauses aus Schleswig-Holstein und Hamburg, an die Staatskasse erfolgt. Also insofern zur Frage nein, aber der Komplex ist leicht anders, als Sie ihn hier insinuieren.
Herr Fröming, haben Sie eine Nachfrage?
Ja, vielen Dank für die Antwort. Sie wissen, es gab eine merkwürdige Auskunft der Bundeswahlleiterin, Frau Brandt, die zunächst gesagt hat, ganz im Sinne des Kanzleramtes, wir können gar nicht so früh neu wählen, es gäbe kein Papier. Komischerweise, nachdem eine Einigung dann gefunden war hinter den Kulissen mit der CDU und man diesen Kompromisstermin dann gefunden hat, da war plötzlich das Papier da. Können Sie auch in dieser Frage mit gutem Gewissen ausschließen, dass es Kontakte zwischen Bundeskanzleramt und der Bundeswahlleiterin, auch glaube ich SPD, gab, um Einfluss auf den Termin zu nehmen bzw. auf Ihre Aussage?
Ich finde es erneut bedauerlich, dass in der Frageform so viele Falschbehauptungen und Unterstellungen drin sind. Meines Wissens ist die Dame die Beamtin, die ja Leiterin des Statistischen Bundesamtes ist. Und die Leiterin des Statistischen Bundesamtes ist dann im Nebenamt auch immer Leiterin, praktisch Bundeswahlleiterin, ist meines Wissens nicht Mitglied der SPD. Das ist eine Fachbeamtin, die vom ehemaligen Innenminister Horst Seehofer zur Leiterin des Beschaffungsamtes gemacht worden ist und dann in der Folge, als der vorige Leiter des Statistischen Bundesamtes in den Ruhestand gegangen ist, von der jetzigen Innenministerin zur Leiterin des Statistischen Bundesamtes ernannt wurde und damit jetzt auch die Bundeswahlleiterin ist. Es ist berichtet, dass ich sollte vielleicht auf diese Frage, oder machen Sie eine Nachfrage, dann sage ich Ihnen die noch.
Er kann keine Nachfrage mehr stellen, weil das war schon die Nachfrage. Und Herr Brander, war das eine Meldung? Ja, Nachfrage bitte.
Wird dem Minister die Möglichkeit geben, dann auch noch die zweite Frage zu stellen? Da ging es ja um die Papierbeschaffung. Erst war Papier knapp und sollte einer Bundestagswahl im Wege stehen. Dann wurde sich hinter den Kulissen irgendwie mit dem Bundespräsidenten und der CDU und alle haben da ein bisschen rumgemauschelt, haben dann einen Termin gefunden und danach war die Papierknappheit gar kein Problem mehr. Hängt das zusammen oder können Sie da, ich greife die Worte des Kollegen Fröming auf, guten Gewissens ausschließen, dass das eine mit dem anderen, also das Auffinden plötzlich von Papiermengen mit dem anderen, Einigung auf einen Termin zur Bundestagswahl nichts zu tun hat?
Ja, das kann ich. Und ich glaube, wir sollten auch so einen Vorgang nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, die Bundeswahlleiterin hat, genauso wie die Landeswahlleiter, darauf hingewiesen, dass sie natürlich in der Lage sind, innerhalb der gesetzlichen oder grundgesetzlichen Fristen ordnungsgemäße Wahlen durchzuführen. Alle, die hier in den Prozessen der Listenaufstellung sind, wissen, dass es bestimmte Fristen gibt, was Einladung anbelangt. Und wenn man von hinten rechnet ein Wahldatum, dann weiß, dass die Wahlzettel in jedem einzelnen Wahlkreis gedruckt werden müssen, dass dazu die Listen auf der rechten Seite bei der Zweitstimme gedruckt werden müssen, kann man einfach nach vorne rechnen, wie viel Zeit da ist. Ich bin jetzt in diese ganzen Prozesse, weil das die Aufgabe der unabhängigen Bundeswahlleiterin ist, nicht eingebunden, kann mir aber vorstellen, dass es jetzt nicht darum geht, was ich hin und wieder scherzhaft wahrgenommen habe, dass wir jetzt alle Kopierpapier spenden, damit irgendwie daraus Wahlzettel gedruckt werden können, sondern dass das natürlich ein hochsensibler Prozess ist, der nur von bestimmten Druckereien durchgeführt
wird. Manche faxen ja Papier schon dahin, habe ich gehört. Aber gut.
Die nächste Frage kommt von Herrn Birkwald. Bitte sehr.
Vielen Dank. Meine Frage geht an Bundesminister Hubertus Heil. Herr Minister, vergangene Woche ist nicht nur die Ampel geknallt, sondern da gab es eine Demonstration, Inflationsausgleich für Rentner jetzt am Brandenburger Tor und die skandierten, wer Rentner quält, wird nicht gewählt. Da ist ja auch was dran. Und seit dem Jahr 2000, als das Rentenniveau von SPD und Grünen in den Keller geschickt worden ist, hat sich die Altersarmut bis heute verdoppelt, also von 53% auf 48%. Nun will meine Partei und ich ein Rentenniveau von 53%. Wir würden aber daran mitwirken, dass das Rentenniveau stabilisiert werden würde bei 48%, weil es jetzt nicht die Zeit für Parteitaktik ist. Meine Frage an Sie, sind Sie bereit, auf die Union noch mal zuzugehen, dass ohne das Generationenkapital das Rentenniveau gesichert wird und Ihnen, mit Ihnen darüber zu verhandeln, dass wir das doch noch vor der Bundestagswahl über die Bühne bringen können, im Interesse der 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Denn ansonsten wird die Altersarmut noch mehr zunehmen und die Kaufkraft dramatisch absinken.
Vielen Dank. Die Antwort.
Herr Kollege Birkwald, ich will auch niemandem unterstellen, dass man Rentner quält. Aber es geht schon um etwas, was Sie gesagt haben, nämlich dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau dauerhaft stabil bereit. Ich wäre persönlich zu vielem dafür bereit. Nur der Realismus gebietet es zu sagen, es gibt einen Gesetzentwurf, der ist in zweiter, dritter Lesung. Die Union hat öffentlich verlautbaren lassen, dass sie solch große Reformen in dieser Legislaturperiode nicht mehr mitmachen will. Das muss ich zur Kenntnis nehmen. Aber ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass das nächste Jahr auch noch Zeit ist, das ins Gesetz zu bringen. Und darüber müssen jetzt die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl entscheiden. Deshalb sage ich auch, die FDP hat ja vorhin gefragt, ob sie über Renten kürzen wollte oder nicht. Ich kann die Zahlen noch nachliefern. Sie wollten laut Bundesfinanzministerium zusätzlich 4,5 Milliarden Euro aus der Rente rausnehmen. Das ist der Vorschlag, der auf der Homepage der FDP nachzulegen ist, aus dem Bundesfinanzministerium. Und das nenne ich auch Rentenkürzung. So etwas machen wir nicht. Und ich bin dafür, dass wir unmittelbar nach der Wahl das Rentenpaket 2 dann beschließen, um über 2025 für alle Generationen Sicherheit zu schaffen, die sich auf die Rente verlassen können müssen.
Haben Sie eine Nachfrage?
Es entscheiden übrigens nicht Sie, wer dabei ist, und die Wählerinnen und Wähler. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen.
Dann lautet meine Nachfrage, sind Sie denn bereit, das Generationenkapital dann aus dem heutigen Gesetzentwurf rauszustreichen und sich auf die Stabilisierung des Rentenniveaus zu kaprizieren? Und dann will ich gerne mir erlauben, Ihre Antwort insofern noch mal zu bewerten, dass es bei der Rente immerhin um 21,2 Millionen Rentnerinnen und Rentner heute und auch viele in Zukunft geht. Und ob das nicht, wie Sie immer so schön sagen, der Schweiß der edlen Wert wäre, doch noch mal in dieser Frage auf die Union zuzugehen. Denn vielleicht gibt es in diesem Hause viele Menschen, die unabhängig von anderen Positionen an dieser Stelle Ja sagen würden, um den Rentnern ihre Rente zu sichern.
Danke sehr.
Lieber Kollege Birkwald, wenn ich das einmal so sagen darf, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und Sie wissen, dass ich mich für das Thema reinhänge und zu allem bereit wäre. Aber man darf sich auch nicht die Welt schön wünschen. Und ich muss zur Kenntnis nehmen, dass die Union deutlich gemacht hat, dass sie bei bestimmten Dingen gesprächsbereit ist, zum Beispiel beim Bundesverfassungsgericht und der Absicherung. In anderen Bereichen gucken wir, was zum 1. Januar kommen kann. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass das nicht möglich ist. Und dann muss bei demokratischen Wahlen es auch möglich sein, dass über dieses Thema gesprochen werden muss. Da werden unterschiedliche Rentenkonzepte sein. Das, was ich vertrete, ist das, was wir in dieser Koalition beschlossen haben. Und ich glaube, dass wir das auch unmittelbar nach der Wahl umsetzen müssen. Denn das Thema ist ja nicht weg, ob vor oder nach der Wahl. Aber es geht um den Zeitraum ab 2026, dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau und damit die Renten in Deutschland auch stabil
Vielen
bleiben
Dank,
für
Herr
alle
Minister.
Generationen.
Danke sehr. Ich sehe keine weitere Nachfrage da. Herr Teutrine, doch, bitte.
Sehr geehrter Herr Minister Heil, Sie haben gerade wiederholt, dass es um Rentenkürzungen gehen würde. Die Journalistin Alicia Menken war heute bei einem Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung und hat mal nachgefragt bei der Deutschen Rentenversicherung, wie das denn aussehe mit Rentenkürzungen. Die Antwort des Vorsitzenden war, die Renten können nicht gekürzt werden. Künftige Rentenanpassungen können geringer ausfallen. Es ist aber gesetzlich ausgeschlossen, dass die Renten gekürzt werden. Finden Sie es der politischen Kultur angemessen, immer wieder von Rentenkürzungen zu sprechen, obwohl das nicht zutrifft?
Erstens, Herr Kollege, bleibe ich dabei, dass der Vorschlag von Herrn Lindner, zusätzlich 4,5 Milliarden aus der Rente rauszunehmen, eine Kürzung bei der Rente ist. Und im Fakt, den ich beschrieben habe, der Vorschläge, die Sie gemacht haben, Abschläge zu erhöhen, dazu führt, dass Menschen weniger Rentenansprüche haben. Und wer das Rentenniveau, wie Sie offensichtlich, im Gegensatz übrigens zu Christian Lindner auch noch vor ein paar Monaten, der das Rentenpaket ja mit mir beschlossen hatte, nur in Ihrer Fraktion nicht durchsetzen konnte, waren wir uns einig, dass wir das Rentenniveau stabil halten wollen. Sie haben auf den letzten Metern gesagt, wir wollen das anders berechnen. Und das heißt im Effekt, dass die Renten im Vergleich zu den Arbeitseinkommen niedriger ausfallen werden. Für eine Krankenschwester in Sachsen heißt das im Jahre 2039 sage und schreibe 1.100 Euro weniger. Und das ist nicht, dass wir machen, das ist nämlich eine Rentenkürzung. Und so sprechen die Leute auch an dieser Stelle. Das ist keine Unterstellung. Weniger Kaufkraft für Rentnerinnen und Rentner. Können Sie sich das vorstellen?
Die nächste Frage kommt von Kollegin Stracke. Vom Kollegen Stracke.
Kollege.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an den Bundesarbeitsminister. Die Ampel hat ja bekanntlich Deutschland in eine schwere wirtschaftliche Krise geführt. Unser Land ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und eine der Gründe hat auch damit zu tun, dass die Lohnnebenkosten in diesem Land sehr hoch geworden sind. Zu unserer Zeit waren die Gesamtsozialversicherungsbeitrag stabil. Seitdem die Ampel regiert, kennt der Beitragssatz nur noch eine Richtung nach oben. Bei der Arbeitslosenversicherung, bei der Pflegeversicherung, bei der Krankenversicherung, auch bei der Rente nach Ihren Plänen bis 2040 Steigerung um 4%. Und vor diesem Hintergrund will ich Sie fragen, Herr Bundesarbeitsminister, wie wollen Sie denn sicherstellen, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird? Was haben Sie getan, um die Lohnnebenkosten während Ihrer Regierungszeit stabil zu halten? Ich kann mich an keine Initiative Ihrerseits erinnern, dass Sie in irgendeiner Weise die Lohnnebenkosten mal stabilisieren wollten und deswegen auch Initiativen ergriffen hätten.
Herr Kollege, es ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Und Fairness gebietet es ja, daran zu erinnern, dass ich in der zweiten Legislaturperiode Minister bin. Ich habe mit Ihnen regiert und jetzt auch mit den anderen Partnern. Wir haben in der letzten Legislaturperiode die Rentenversicherungsbeiträge nicht erhöht. Wir sind bei 18,6% seit 2017. Davor waren sie übrigens in Ihrer Regierungszeit höher. Und ich will gar nicht daran erinnern, dass Sie bei Helmut Kohl schon mal bei 20% waren. Der Rentenversicherungsbeitrag ist ziemlich lange stabil. Und er wird Rentenpaket hin oder her in den nächsten Jahren leicht ansteigen. Und zwar deshalb, weil wir eine Demografie in diesem Land haben. Sonst müssten Sie Renten noch stärker kürzen, als Sie das offensichtlich ohnehin vorhaben. Das gebietet die Ehrlichkeit. Aber ich sage Ihnen auch, die entscheidende Frage ist am Arbeitsmarkt. Wie viele Menschen im erwerbsfähigen Alter sind in Arbeit und zahlen ein? Und das Zweite, was ich sagen will, ist an dieser Stelle, der Arbeitslosenversicherungsbeitrag ist nach wie vor historisch niedrig. Dass er leicht angestiegen ist, das haben Sie im Parlament beschlossen, Sie, Herr Stracke, in der letzten Legislaturperiode. Sie haben das beschlossen. Er ist trotzdem bei 3,6%. Und damit ist Arbeitslosenversicherung und Rente ziemlich niedrig. Wir haben aktuell Probleme bei Pflege und Gesundheit. Und das hat auch damit zu tun, dass Herr Spahn jahrelang keine Strukturreformen durchgesetzt hat im Gesundheitswesen, die Herr Lauterbach jetzt zum Beispiel mit der Krankenhausreform angeht. Vielleicht Sie haben das Geld mit vollen Händen als Herr Spahn rausgeschmissen. Sie haben nie darauf geachtet, ob die Beiträge stabil bleiben. Das sollten Sie sich anziehen, Herr Kollege.
Es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke mit der zeitlichen Begrenzung. Ich bin nur die Wächterin. Die muss ich allerdings auch sein. Herr Stracke, haben Sie eine Nachfrage?
Ja, selbstverständlich. Ich hätte eine Nachfrage an den Herrn Bundesarbeitsminister. Nach Ihren Plänen für die Rente wollen Sie bis 2040 den Rentenbeitragssatz um mindestens 4% erhöhen. Dann sieht man mal, dass hier mit Stabilität in der Krankenversicherung, Pflegeversicherung, in allen Sozialversicherungsbereichen nichts die Rede sein kann. Im Gegensatz, Sie haben auch noch einen Raubzug durch die Sozialversicherungsbeiträge durchgeführt, indem sie Aufgaben verschoben haben vom Bundeshaushalt in die Sozialversicherung. Gleichzeitig das dazu geführt, dass die Beitragssätze entsprechend zusätzlich belastet werden. Ich frage Sie noch mal, was tun Sie und haben Sie getan, um die Abgabenlast in diesem Land zu begrenzen und nach unten zu führen? Was haben Sie konkret getan?
Wir haben den Arbeitslosenversicherungsbeitrag verhältnismäßig niedrig gehalten. Der war früher höher. Der Rentenversicherungsbeitrag ist ziemlich lange bei 18,6%. Und Herr Stracke, ich muss Ihnen ganz deutlich sagen, Sie können mit den Dingen jonglieren. Sie sind offensichtlich im Wahlkampffieber. Ich bin jemand der festen Überzeugung, dass die Frage, dass die Beiträge nicht explodieren sollten, insgesamt eine große Frage ist in diesem Land. Und das heißt, wir haben ja zum Beispiel bei der Rente auch Vorschläge gemacht, das Rentenniveau nicht nur zu sichern, sondern auch die Beitragsanstiege in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Denn dann haut die Demografie richtig rein. Danke abzubremsen sehr an dieser Stelle. Aber Sie müssen den Menschen mal ein Rentenkonzept vorlegen, dann können die Menschen auch vergleichen, was sie wollen.
Vielen Dank. Herr Nacke, mit einer Nachfrage.
Herr Minister Heil, die Bundesregierung verschärft die Finanzsituation der Sozialversicherungen auch dadurch, dass sie der gesetzlichen Krankenversicherung nur gut ein Drittel der tatsächlich anfallenden Gesundheitskosten von Bürgergeldempfängern erstattet. Die Ampel hatte zu Beginn der Legislaturperiode versprochen, für Bürgergeldempfänger einen auskömmlichen Haushaltsbetrag an die Sozialversicherung zu zahlen. Warum haben Sie dieses Versprechen gebrochen?
Schlicht und ergreifend, weil mir dafür die Finanzmittel an diesem Punkt auch durch den damaligen Bundesfinanzminister nicht zur Verfügung zugestanden wurden. Ich hätte gern an dieser Stelle geholfen. Aber Sie haben ja, wir gemeinsam immer zum Beispiel dafür gekämpft, dass die aktive Arbeitsmarktpolitik gut ausgestattet ist. Und das hätte geheißen, dass wir bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik gestrichen hätten und dann weniger Menschen in Arbeit gekommen wären. Das ist ein Grund, warum das nicht zustande gekommen ist, Herr Kollege.
Herr Hoppenstedt mit einer Nachfrage.
Sie haben jetzt eigentlich die Frage überhaupt nicht beantwortet. Also wir haben Sie jetzt gefragt, was tun Sie eigentlich, um die in allen Fronten galoppierenden Kosten bei den Sozialversicherungssystemen, Sie sind ja für einen Teil dieser Sozialversicherungsthemen zuständig, zu begrenzen. Da kam bislang nichts. Ihr Bundeskanzler hat heute eine relativ populistische Wahlkampfrede hier gehalten und hat erklärt, er steht dafür, dass den Rentnern nichts genommen wird. Und dann kommt das alte Spiel von, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Was genau tun Sie, damit die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt?
Herr Kollege, ich habe eine ganze Menge getan in meinem Bereich, um mitzuhelfen, dass diese deutsche Wirtschaft zum Beispiel genug Arbeits- und Fachkräfte hat. Ich habe mitgeholfen, mit dem Kurzarbeitergeld tatsächlich Arbeitskräfte zu halten in Unternehmen. Das ist auch ein Teil von Wirtschaftspolitik, was wir mit Arbeitsmarktpolitik gemacht haben. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe geantwortet. Und dass Sie Fragen stellen, ist Ihre Antwort, aber das ist meine Antwort an dieser Stelle. Insofern nochmal, wir haben in diesen letzten Legislaturperioden einen Rentenversicherungsbeitrag bei 18,6%. Die Prognosen waren viel, viel negativer, weil wir ungefähr 4 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mehr haben als vor 10 Jahren prognostiziert. Wir haben trotz aller Krisen 35 Millionen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte und 46 Millionen Erwerbstätige. Also die Untergangsbeschreibung, danke, die Sie haben, stimmt einfach nicht. Und das ist meine Antwort, Herr Hoppenstedt. Die können Sie zensieren, wie Sie wollen oder benoten. Das ist meine Antwort.
Herr Biadatsch, bitte.
Sehr geehrter Herr Bundesminister, also es wundert mich jetzt schon, wir haben jetzt zweimal eine Frage gestellt, die, glaube ich, auch wichtig ist. Liebe Kollegin, ich glaube, jetzt sind wir dran mit den Fragen und Sie können nachher gerne Ihre Frage stellen. Und Sie, Herr Bundesminister, haben nicht geantwortet. Ich gebe Ihnen jetzt wirklich noch mal 30 Minuten wirklich sehr konkret auf diese
Minuten
Frage,
gerne,
auf diese
die 30, Minuten,
30 Sekunden zu antworten, denn ich glaube, die Menschen, die jetzt auch zuhören und sich diese Befragung der Bundesregierung anhören, wollen nicht nur schöne Worte, sie wollen Antworten hören. Ja. Deswegen bitte,
dann
Sie haben noch einmal
noch
die Chance, Herr Bundesminister.
So, jetzt minus 8.
Ich habe Ihnen vorhin gesagt, und ich wiederhole das an dieser Stelle, in meiner Amtszeit ist der Arbeitslosenversicherungsbeitrag historisch niedrig und der Rentenversicherungsbeitrag stabil geblieben. Wir haben Probleme bei Gesundheit und Pflege. Das ist ein großes Thema, weil es keine Strukturreform auf der Ausgabenseite des Gesundheitswesens gegeben hat in Ihrer Amtszeit. Herr Spahn und auch sein Amtsvorgänger, der geschätzte Kollege Gröhe, haben Leistungsverbesserungen gemacht, aber haben nicht darauf geachtet, ob im Gesundheitswesen beispielsweise mit dem Geld auch vernünftig, effektiv und medizinisch vernünftig umgegangen wurde. Und das ist unsere Antwort. Wir haben diese Strukturreform auf den Weg gebracht. Ich habe in meinem Bereich trotz der vielen Mittel für Kurzarbeit, die ja der Wirtschaft geholfen haben, die Beiträge stabil halten können. Und das ist in diesen Zeiten schon eine ziemliche Leistung in diesem Land, auf die ich auch stolz bin. Zum Teil waren Sie übrigens dabei, Herr Kollege.
Merci. Die nächste Hauptfrage kommt von Beate Mückemecke. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an Bundesminister Heil. Mal ganz anderes Thema. Vor 22 Jahren hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin einen Mobbing-Report vorgelegt. Es war der erste Mobbing-Report und leider auch der letzte Mobbing-Report. Und deswegen war es gut, dass wir bei den Koalitionsverhandlungen vereinbart haben, dass wir eben einen neuen Mobbing-Report auf den Weg bringen. Seit Sommer liegen jetzt die Ergebnisse der Universität Leipzig vor. Und meine Frage ist jetzt, wann wird denn der Mobbing-Report, die Zahlen, die Informationen veröffentlicht? Uns ist der Report wichtig. Denn die Beschäftigten, die unter Mobbing leiden, die unter diesen Angriffen auf ihre Persönlichkeit leiden, für die ist es wichtig, wir, die Politik, aber auch die Gesellschaft müssen dieses Thema ernst nehmen. Und von daher ist dieser Report wichtig. Also wann kommt er?
Frau Kollegin Müller-Gemmecke, ich muss Ihnen ganz klar sagen, das ist ein zentrales Thema, weil es mit der psychischen Gesundheit von Menschen zu tun hat, weil es damit zu tun hat, dass viele Opfer von Mobbing übrigens auch am Arbeitsplatz nicht nur krank werden, sondern auch zu schlimmeren Dingen es kommt. Deshalb ist es ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ich muss Ihnen allerdings eins sagen, ich müsste in meinem Haus nachfragen, wie die Arbeiten zu diesem Report vorliegen und würde diese Antwort nachreichen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass ich das bis zur Bundestagswahl noch schaffe. Aber wenn wir es schaffen, werden wir ihn auch veröffentlichen. Vielleicht auch in der Übergangszeit zu dann einer Bildung einer neuen Koalition. Dann bleibt man ja geschäftsführend erst beim Amt, bis man dann wieder berufen ist oder jemand anders.
Haben Sie eine Nachfrage, Frau Müller-Gemmecke? Bitte sehr.
Ich kann jetzt eigentlich nicht nachfragen, aber ich will es noch mal bestärken. Es wurden von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Leipzig über 5000 Beschäftigte befragt. Es wurden Expertengespräche geführt. Also das hört sich auch alles hochinteressant an. Und ich würde wirklich darum bitten, dass ich nicht nur die Ergebnisse, also die Rückmeldung bekomme, sondern dass wirklich dieser Mobbing-Report schnellstens vorgelegt wird. Vielen Dank.
Ich kann Ihren Wunsch verstehen. Ich bitte um ein Verständnis. Sie wissen, ich habe mich in den letzten Jahren versucht, mit ganz vielen Themen zu beschäftigen, auch mit diesem. Aber man sollte als guter Minister auch seine kompetenten Kolleginnen und Kollegen im Ministerium fragen, wie weit sie sind. Und eins will ich sagen, bei allem, was diskutiert wird und wer regieren mag, ich danke mich mal ganz, ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch dieser Verwaltung, die in Krisenzeiten wirklich hart arbeiten. Da geht nicht immer alles gleich, auch was man sich wünscht.
Sehr vielen Dank. Herr Strengmann-Kuhn hat eine Nachfrage, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Minister, ich habe eine Nachfrage zu einem anderen Bericht, der auch versprochen worden ist. Seit 2000 gibt es regelmäßig einmal in der Legislaturperiode den Armuts- und Reichtumsbericht. Da gibt es jetzt auch das Problem der verkürzten Legislaturperiode. Nach meinem Stand müsste der aber schon ziemlich weit sein. Also vielleicht kriegen wir es noch hin, und das wäre meine Frage, schaffen wir das, den noch ins Parlament zu bringen? Das wäre ja prima zum Ende der Legislaturperiode. Möglicherweise ist ja die Ressortabstimmung jetzt auch ein bisschen einfacher als mit drei Parteien.
Herr Kollege Strengmann-Kuhn, das ist ein wichtiges Thema. Wir haben als Ministerium dazu einen Arbeitsentwurf vorgelegt. Der ist im Status der Ressortabstimmung. Die war immer nicht ganz leicht, weil alle sich da verewigen wollen. Ich kann Ihnen das auch nicht versprechen, weil Ressortabstimmungen kann ich nicht vorweggreifen. Ich kann nur Prognosen anstellen. Unser Plan war, es spätestens im Frühjahr vorzuschlagen. Das wird damit ein bisschen knapp, aber er wird vorgelegt werden, weil der Gesetzgeber auch gesagt hat, er muss nächstes Jahr vorgelegt werden. Die Vorarbeiten sind da, aber ich kann Ihnen zum Status heute nicht sagen, wie Ressortabstimmungen dazu stattfinden werden. Wir haben ja noch ein paar andere Dinge zu tun, außer Berichte noch zu machen, so wichtig sie sein mögen. Vorhin gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Arbeitskapazitäten jetzt erst mal vor der Bundestagswahl auf den 1. Januar konzentrieren. Und vielleicht noch ein paar Dinge, die unstrittig sind, in diesem Haus durchzusetzen.
Frau Machalet, bitte schön mit der nächsten Hauptfrage.
Bundesminister Heil, Sie haben ja jetzt schon vieles auch zur Rente und zum Rentenpaket 2 noch mal gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Debatte hier im Hause auch Stimmen aus der FDP hatten, die immer wieder betont haben, sie können dem Ganzen nicht zustimmen, weil die junge Generation über Gebühr belastet würde. Das sei nicht generationengerecht. Können Sie noch mal deutlich machen, warum die Rentenniveaustabilisierung auch gerade für die junge Generation wichtig ist?
Ja, zum einen ist es wichtig, dass man, wenn man über Generationengerechtigkeit spricht, Generationen grundsätzlich nicht gegeneinander ausspielt, zumal die Rentnerinnen und Rentner von heute sich das im Leben auch verdient haben. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zukünftigen Rentner, sich auch darauf verlassen können muss. Und das gilt auch für die jüngere Generation. Und da spielt die Stabilisierung des Rentenniveaus eine ganz, ganz zentrale Rolle. Wenn wir das nicht tun und der jungen Generation sagen, ihr müsst immer höhere Beiträge zahlen, ihr müsst möglicherweise noch immer länger arbeiten. Es gibt ja auch einige, die wollen ein höheres gesetzliches Renteneintrittsalter. Und gleichzeitig bekommt ihr am Ende weniger raus, weil das Rentenniveau runtergeht. Das würde zulasten der Generationen der Jüngeren gehen. Und deshalb sage ich nochmal, das werden anstrengende Jahre. Aber die Frage der Alterssicherung über die gesetzliche Rente, ergänzt um die betriebliche und die private, heißt, dass die gesetzliche Rente verlässlich sein muss. Und das ist der Grund, warum ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, wir müssen spätestens im nächsten Jahr dafür kommen, dass das Rentenniveau stabil bleibt. Und einen Satz will ich noch sagen. Ich bin für flexible Übergänge in den Ruhestand. Aber eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters heißt auch für die Arbeitnehmer von heute und die jüngere Generation in vielen Berufen, für die, die mit 16, 17 angefangen haben, nichts anderes als eine Rentenkürzung, weil sie so lange nicht arbeiten können, wie einige sich das vorstellen, die eine andere Lebenssituation haben.
Frau Machalit, haben Sie eine Nachfrage? Bitte.
Ja, ich habe eine Nachfrage. Das ist sozusagen, bezieht sich auch auf das, was Sie gerade noch mal gesagt haben. Und Herr Merz hat ja beim Deutschlandtag der Jungen Union, glaube ich, gesagt, dass er jetzt also keine weitere Debatte über das Renteneintrittsalter führen möchte. Auf der anderen Seite steht aber im Grundsatzprogramm der CDU eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Was würde das bedeuten? Und insbesondere wird ja auch darüber diskutiert, immer noch Rente für langjährig Versicherte nach 45 Jahren abzuschaffen. Also was würden eben diese Maßnahmen auch für die Rentnerinnen und Rentner bedeuten?
Steht mir nicht zu, Programme von Parteien hier zu beleuchten als Regierungsmitglied. Ganz grundsätzlich gilt aber das, was ich gesagt habe. Jeder, der das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter erhöhen will, muss wissen, dass das für viele Menschen in vielen Berufen nichts anderes als eine Rentenkürzung wäre. Die erreichen das nicht mit 68, 69, 70, wenn sie am Bau arbeiten, in der Lagerlogistik oder in anderen Berufen oder in der Pflege, sondern die würden früher in Ruhestand gehen und hätten höhere Abschläge. Und das nenne ich auch eine Rentenkürzung.
Vielen Dank.
Deshalb muss es um freiwillige Anreize gehen und nicht alle über einen Kamm scheren.
Vielen Dank. Bitte schön, Sie haben noch eine Nachfrage.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Hier zu Herrn Minister eine Nachfrage. Wie viel Prozent der Männer und wie viel Prozent der Frauen erreichen aktuell das jetzige Renteneintrittsalter schon nicht? Haben Sie da eine aktuelle Zahl?
Das müsste ich Ihnen im Detail nachliefern. Ich kann Ihnen aber eine Hausnummer nennen. Es arbeiten heute schon viel, viel mehr Menschen zwischen 60 und 64 als vor 20 Jahren. Wir haben ein durchschnittliches Renteneintrittsalter, das liegt statistisch bei 64,4 ist also gestiegen. Die Leute arbeiten länger, zum Teil, weil sie es können und wollen und zum Teil auch, weil sie es müssen, weil die Rentenanwartschaft so niedrig wird. Die genauen Zahlen können Sie aber dem heute beschlossenen Rentenversicherungsbericht entnehmen.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann doch, oh, bitteschön.
Herr Minister, mich würde interessieren, auf welcher Basis Ihre Behauptung fußt, dass von dem Rentenpaket 2, also von der Sicherung des Rentenniveaus, auch die junge Generation profitiert. Es gab zu diesem Rentenpaket eine öffentliche Anhörung, wo die ganze Wissenschaft vehement widersprochen hat und es eine Grenze gibt zwischen Gewinnern und Verlierern, die ungefähr bei 45 Jahren liegt. Das heißt, alle Menschen, die jünger als 45 sind und Beitragszahler sind in die gesetzliche Rentenversicherung, werden nur höhere Beiträge haben, werden aber nur nicht vom Rentenpaket profitieren.
Das ist falsch, Frau Kollegin, und das finde ich ein bisschen schade, weil wir das ja gemeinsam zwischen Herrn damaligen Bundesfinanzminister Lindner und mir vorgelegt haben. Wir waren gemeinsam federführend. Und wir haben in das Gesetz reingeschrieben, dass das gesetzliche Rentenniveau dauerhaft, nicht nur bis 2039, festgeschrieben werden soll. Bis 2039 ist es im Gesetz abgesichert durch die Maßnahmen. Da gibt es einen Revisionszeitraum. Aber ich bin dafür, dass das Rentenniveau dauerhaft stabil bleibt. Und davon profitiert die jüngere Generation. Der Umkehrschluss ist logisch, das, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn Sie den Leuten gerne sagen würden, ihr zahlt höhere Beiträge, die Beiträge werden leicht steigen aufgrund der Demografie. Und ihr müsst länger arbeiten. Danke. Und dafür sinkt für euch das Rentenniveau. Das wäre nicht generationengerecht, auch zulasten der jungen Generation. Das ist der Zusammenhang. Im Übrigen gab es zur Anhörung sehr unterschiedliche Stellungnahmen und nicht einheitlich.
Vielen Dank. Herr Birkwald.
Möchte ich anschließen, Herr Bundesminister. Können Sie mir bestätigen, dass im Gegensatz zu dem, wie es die verehrte Kollegin Anja Schulz gesagt hat, der Sachverständige des Deutschen Gewerkschaftsbundes sehr genau beschrieben hat, warum das Rentenniveau mindestens stabilisiert, besser aber auch deutlich angehoben werden wird, dass der Sachverständige des Sozialverbandes VdK genau ausgeführt hat, warum das Rentenniveau eigentlich auf 53% angehoben werden müsste, und dass auch der Sachverständige Rainer Heise in dieselbe Richtung berichtet und argumentiert hat und alle drei Sachverständigen und weitere darauf hingewiesen haben, dass die Stabilisierung respektive die deutliche Anhebung des Rentenniveaus auch und gerade für die künftigen Rentnerinnen und Rentner, also für die heute mittlere und junge Generation, wichtig ist.
Ich kann das nicht nur bestätigen, sondern ich habe auch eine Anmerkung zu anderen Stellungnahmen, die ja zum Teil von Verbänden gekommen sind, die zwar sagen, es ging um Generationengerechtigkeit, aber die im Kern eins wollen, nämlich dass die Arbeitnehmer ihre Alterssicherung selbst zahlen und es keinen Arbeitgeberbeitrag mehr gibt in diesem Bereich. Das ist doch der Hintergrund. Und diese Menschen, Frau Kollegin, das würde ich gerne auch in der letzten Antwort noch ergänzt haben, aber ich sage es bei Herrn Birkwald. Diese Kollegen, die das sagen, man kann dem Sinken des Rentenniveaus zugucken, und das würde angeblich für Arbeitnehmer sein, verschweigen, dass dann Menschen, um die Lücke aufzufüllen in ihrer Kaufkraft, die dann runtergehen würde, sie selbst ohne ein solidarisches System auffüllen müssten. Das muss man den Menschen mal sagen. Denn diese Kampagnen von bestimmten Initiativen, die millionenschwer auch unterstützt werden, die den Begriff der Generationenkeule, Generationengerechtigkeit zur Keule gegen ein solidarisches Sicherungssystem machen, die vertreten Vielen ganz Dank, spezielle Interessen, aber nicht das Gemeinwohl der jungen Generation, Danke das will ich sehr. Mal sagen.
Herr Teutrine.
Sehr geehrter Herr Minister, für stabile Renten braucht es eine funktionierende Wirtschaft. Wenn Richtig. Es Wirtschaftswachstum gibt, steigen die Löhne. Steigende Löhne und mehr Beitragszahler genau. führen dazu, dass die Renten steigen. Das ist das Fundament, auf es fußt, und nicht irgendwelche kleinen Paragraphen, die Sie ändern. Welchen Beitrag leisten Sie für Wirtschaftswachstum in diesem Land, dafür, dass die Menschen mehr Netto vom Brutto haben und nicht immer weniger mehr Beiträge zahlen müssen, wie es bei Ihrem Modell der Fall ist.
Das will ich Ihnen sagen. Zum einen haben wir dafür gesorgt, dass nicht nur der Mindestlohn mit Ihrer Zustimmung gestiegen ist, sondern dass wir untere Einkommen bei den Beiträgen übrigens auch entlastet haben. Wir haben Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener gesenkt, ohne dass sie sich im sozialen Schutz verschlechtert haben. Sie erinnern sich vielleicht daran. Das Zweite ist, wir haben, was den Bereich Wirtschaft, Industriepolitik betrifft, doch viel strukturelle Aufgaben. Erstens geht es um offene Märkte. Wir haben vorhin darüber diskutiert, dass wir offene Handelsmärkte brauchen und im Endeffekt erleben, dass der exportorientierte Teil unserer Wirtschaft darunter leidet, dass nicht nur Nachfrage zurückgeht, sondern andere sich abschotten. Deshalb sind Handelsverträge wichtig. Es geht um bezahlbare Energieversorgung, damit die Industrie investiert. Es geht um die Arbeits- und Fachkräftesicherung. Da haben wir gemeinsam viel geschafft, zum Beispiel im Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und es geht auch darum, dass wir Planungsbeschleunigung durchsetzen. Vielen das Dank, sind alles Dinge, die zu Wirtschaftswachstum beitragen. Herr und Herr zwar Minister. Nicht nur auf der Nachfrageseite, sondern auch auf Danke. Der Angebotsseite. Und da haben Sehr. Wir noch vor ein paar Tagen eigentlich einen gemeinsamen Konsens Danke. Gehabt, Herr Teutrine.
Die nächste Hauptfrage kommt von Herrn Brandner.
Ich habe eine Frage an Herrn Schmidt. Die dritte Hauptfrage der demokratischen Opposition hier im Hause, Herr Schmidt, wenn Sie gestatten. Es geht um das gespenstische Szenario vor ziemlich genau einer Woche, als der Bundeskanzler nach dem Rausschmiss oder nach dem beantragten Rausschmiss von Herrn Lindner und der Beendigung der Koalition vor die Presse trat und eine ambitionierte, fast Viertelstundenrede gehalten hat. Viele waren begeistert und dachten sich, Mensch, der Kanzler kriegt da sonst nicht zwei zusammenhängende Sätze raus, die er nicht aufgeschrieben bekommen hat. Der Scholzomat ist ja noch eben im Gedächtnis. Wie kommen wir plötzlich auf eine Viertelstundenrede? Und die hält er auch noch fast fehlerfrei. Dann kam heraus, dass der Teleprompter zum Einsatz kam und dass die Rede offenbar vorformuliert war. Meine Frage ist jetzt, wann wurde diese Rede für den Bundeskanzler denn geschrieben? Ja, wohl nicht zwischen Rauschmiss und Beginn der Rede. Das waren ja nur wenige Minuten. Und seit wann benutzt der Bundeskanzler einen Teleprompter?
Ich gebe zu, dass
das sollte Sie auch interessieren.
Ich es interessant finde, was Sie für die wichtigsten Fragen an die Bundesregierung halten. Aber ich versuche gerne, soweit ich das aus eigener Kenntnis machen kann, zu beantworten. Seit wann der Bundeskanzler bei Reden oder anderen Auftritten einen Teleprompter benutzt, weiß ich nicht. Aber das ist schon eine Weile her. In dem konkreten Fall war es so, dass dieser Teleprompter wegen des Statements, dass er am Mittag abgegeben hatte, zur Wahl des US-amerikanischen Präsidenten dort aufgebaut war. Ich glaube, es ist öffentlich bekannt, deswegen erzähle ich hier nichts aus dem Arkanbereich,
der Regierung, dass der Bundeskanzler sich auf den Abend ja nicht nur inhaltlich vorbereitet hatte, in sehr vielen Gesprächsrunden mit dem bis dato Bundesminister der Finanzen und dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister, sondern natürlich auch überlegt hat, welches mögliche Ergebnis steht da. Und es ist berichtet worden, dass es drei verschiedene Varianten für eine Rede gab. Eine, die gefundene Einigung, an der ich zum Beispiel gearbeitet habe, wie Sie vielleicht im Papier, das als Beschlussvorschlag vorgelegt worden war, entnehmen können, hätte mit freudigen Worten begrüßen wollen. Eine Variante, in der der geschätzte ehemalige Kollege Lindner die Regierung selber verlassen hätte, und eine für den Fall, in dem der dann eingetreten ist, dass der Bundeskanzler zur Entlassung greifen musste. Die Rede, wann die angefangen, wie geschrieben wurde, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Redenschreiber des Herrn Bundeskanzlers, kann aber berichten, dass bis kurz vor dieser Pressekonferenz noch daran gearbeitet wurde, weil natürlich die aktuellen Ereignisse des Abends aufgenommen werden mussten.
Haben Sie eine Nachfrage, Herr
Brandt? Ja, eine. Die nicht gehaltenen Reden können Sie mir vielleicht zukommen lassen. Würde mich interessieren, was da drin steht, was da so sich ausgedacht wurde. Jetzt hat der Herr Cookies, der neue Finanzminister, ich glaube vorgestern war es beim Wirtschaftsforum der Süddeutschen Zeitung, gesagt, dass er schon einen Tag vorher, also einen Tag bevor diese drei Reden zu den drei Szenarien vorbereitet waren, davon erfahren hat, dass er Nachfolger von Lindner werden soll. Er wäre angefragt worden, sage ich mal. Warum wurden überhaupt noch drei Szenarien dann vorbereitet, wenn doch schon einen Tag vorher laut den Cookies feststand, dass Herr Cookies Herrn Lindner ablöst?
Also das Problem ist, wie so häufig, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, stimmt schon wieder die Prämisse Ihrer Frage nicht. Und ich glaube, wenn man sich das, was wenn ich jetzt wahrgenommen habe, ich habe nur den Ausschnitt Social Media gesehen, Herr Cookies gesagt hat, er hat er nicht gesagt, dass er gefragt worden ist, ob er das machen wird und damit das Szenario vorbereitet war. Und insofern möchte ich eine Frage, die sich auf einen Nicht-Sachverhalt bezieht, kann ich nicht beantworten.
Das ist schade.
Vielen Dank. Dann sind wir in unserer Reihe bei der Frage von Herrn Biadasch. Die Hauptfrage jetzt, ne?
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lieber Herr Minister, wollen wir mal wieder zurück zur Fachpolitik. Und ich würde gerne mit Ihnen über den Jobturbo sprechen wollen. Sie wollten ja damit geflüchtete Menschen schnell wieder in Arbeit bringen. Ihr eigener Bericht an den Haushaltsausschuss und aber auch der Bericht des Bundesrechnungshofs stellt Ihnen ein desaströses Zeugnis aus. Können Sie uns heute hier an diesem Abend sagen, wie viele Menschen sind jetzt in Arbeit gekommen? Und sagen Sie uns bitte auch eine sehr konkrete Zahl, Herr Minister.
Eine sehr konkrete Zahl ist 270.000 ukrainische Geflüchtete. Hinzu kommen noch Menschen aus anderen Ländern und davon etwa 213.000 sozialversicherungspflichtige Arbeit. Und ich will eine Bemerkung noch machen. Ich rate Ihnen wirklich, dass Sie sich recht rasch vielleicht mit Herrn Terzenbach noch mal unterhalten. Wir haben das ja gemeinsam auf den Weg gemacht mit Bund und Ländern. Der Rechnungshofbericht, den habe ich zur Kenntnis genommen, hat einen Berichtszeitraum, der schon weit in der Vergangenheit liegt. Und inzwischen hat sich eine ganze Menge getan. Und zwar trotz der schlechten Konjunktur bringen wir Stück für Stück Monat und Monat mehr Menschen, auch Geflüchtete aus der Ukraine, in Arbeit, auch in Sozialversicherungspflichtige. Und das finde ich eine ziemliche Leistung aller Beteiligter. Einen letzten Beitrag, den ich noch leisten will, ich habe mir den Rechnungshofbericht auch angeguckt. Ich glaube, er basiert auf Umfragen in sage und schreibe 5 Jobcentern von 404, wenn ich das richtig weiß. Insofern stelle ich die Validität auch in Frage. Nichts gegen die Kollegen vom Rechnungshof, aber die Bundesagentur hat da aktuellere Zahlen und auch einen guten Trend.
Sie haben eine Nachfrage, bitte.
Sehr geehrter Herr Minister, ich stelle Ihre Aussage in Frage und Ihre Validität. Ich möchte eine konkrete Zahl, was der Jobturbo geleistet hat, und keine Gesamtzahlen, sondern sagen Sie uns wirklich, wie viele Menschen, die geflüchtet sind, sind durch den Jobturbo der Bundesregierung, jetzt der noch amtierenden Bundesregierung, die geschäftsführend im Amt ist, wieder in den Job oder beziehungsweise zum ersten Mal in den Job gekommen. Sagen Sie uns bitte diese Zahl.
Der Jobturbo hat die Entwicklung, die wir vorher schon hatten, dass Menschen, ich habe die Gesamtzahl seit russischem Angriffskrieg genannt, in Arbeit gebracht hat, massiv beschleunigt. Und die Zahlen werde ich im Detail auch nachliefern. Das kann ich Ihnen gerne versprechen, meinetwegen auch morgen.
Wunderbar. Dann sind wir bei der nächsten.
Um die Prozentzahl zu sehen, damit Sie es wissen. Es war ja am Anfang ist ein bisschen schwierig, mit der Prozentzahl zu argumentieren, weil wir Zu- und Abgänge haben. Das muss man auch wissen. Aber wir sind von 19% auf an die 30%
Danke.
Gekommen.
Das ist immer, wenn man dann doch noch mal nachgucken muss. Herr Rover, Sie sind dran.
Herr Minister, Sie haben jetzt gerade vom Jobturbo und vom Arbeitsmarkt gesprochen. Wir haben heute eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers erlebt, wo er über den Arbeitsmarkt komplett nicht gesprochen hat. Für einen sozialdemokratischen Bundeskanzler ziemlich ungewöhnlich. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt noch mal eine Vorhaltung machen und Ihnen eine Möglichkeit geben, vielleicht da was gerade zu rücken, was gerade zu rücken ist. Es ist heute das Gutachten der Wirtschaftsweisen, das Jahresgutachten vorgelegt worden. Es ist sehr klar und deutlich benannt, dass 2025 dieser Arbeitsmarkt zum Erliegen kommt. Was tun Sie in Ihrer verbliebenen Zeit, um das zu ändern?
Herr Kollege, zum einen, ich habe ja heute das Gutachten mit entgegengenommen. Die waren heute im Kanzleramt. Wir haben es auch gelesen, vorher schon bekommen. Und ich kann Ihnen eins sagen. Die Sachverständigen haben eingeräumt, dass sie die Wachstumsimpulse, die wir im Kabinett zu größeren Teilen auf den Weg gebracht haben, in ihrer Betrachtung nicht einbezogen haben. Und vielleicht ist das ein Anlass für die Frage der wirtschaftlichen Dynamik. Und daran hängt ja der Arbeitsmarkt, dass wir in diesem Jahr das, was der Kanzler angesprochen hat, vielleicht gemeinsam noch hinbekommen, möglichst viel aus der Wachstumsinitiative umzusetzen, um die deutsche Wirtschaft in Schwung zu bringen. Das können wir gemeinsam machen. Dazu lade ich Sie ein. Der Kanzler hat es auch getan.
So, vielen Dank. Damit beende ich die Befragung. Und